Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich finde, Leute, die Sport studieren, die haben, oder zumindest so wie ich das mitbekommen habe, die haben entweder so einen extremen Ehrgeiz, so wie LeistungssportlerInnen, oder die haben so eine Leichtigkeit. Die sagen, wir gehen surfen im Sommer und snowboarden im Winter und das ist unser Leben und wir finden das geil. Und ich habe gemerkt, ich bin weder extrem ehrgeizig, noch kann ich das Leben einfach so genießen. Ja. Ich hatte auch gemerkt, so, es sind einfach, hier sind nicht meine Leute. Also ja. die Einstellung fehlt mir, auch wenn ich das beides irgendwo auch beneidet habe. Aber bei Köln Campus habe ich mich irgendwie dann eher wohlgefühlt. 1, 2, 3, 4.
Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Nils-Wurkeberg-Erfahrung-Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich habe heute einen Gast bei mir, auf die ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe, denn wir teilen die gleiche Heimat und ich hoffe, dass wir ein bisschen in Heimatgefühlen schwelgen können, so wie das Rheinländer so oft machen. Sie hat ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben und wir werden über extrem viele Dinge sprechen. Herzlich willkommen, Alice Hasters.
Ja, yay, danke.
Also, wie oft verwechseln die Leute das?
Eigentlich fast immer, auch wenn sie eigentlich wissen, dass das, wie es ausgesprochen wird. So, ich glaube, in dem Moment des Aussprechens regt sich dann doch meistens so ein kleiner Zweifel, dass man denkt so, ah, warte, wie war es jetzt? Alice Hasters, Alice Hasters, Alice Hasters.
Genau, ja. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, sag's nicht falsch. Und wenn man sich das so verkrampft sagt, dann sagt man's falsch.
Das ist kein Problem. Ich bin da, also…
Ich bleibe einfach bei Alice, das ist ja diese zwei A's mit Vor- und Nachname, das ist das, was irgendwie so immer so verwirrt.
Ja, ja, genau.
Alice, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
Du kommst aus Köln-Nippes.
Richtig.
Und in Köln sagt man ja, alles Schlechte dieser Welt kommt aus Nippes, Kalk und ihre Fünf.
Ist das so? Das habe ich noch nie gehört.
Was? Kennst du den Spruch nicht?
Nee, aber…
Mein Vater ist in Ehrenfeld aufgewachsen, deswegen bin ich quasi halb Ehrenfeld, ich bin eigentlich in Wesseling aufgewachsen, aber mein Vater in Ehrenfeld hat auf den Trümmern in Ehrenfeld hat der gespielt.
So. Naja. Das Original Ehrenfeld oder Neu-Ehrenfeld?
Nee, das Original Ehrenfeld. deswegen würde ich mich jetzt mit in die Rechnung nehmen, nicht, dass du jetzt denkst, ich will dich jetzt als schlechten Menschen brandmarken.
Nee, das ist überhaupt, ich finde das interessant und auch dann direkt einleuchtend, weil Nippes auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, das begleitet, dieses Viertel hat lange so ein Stigma gehabt, dass es irgendwie, genauso wie Ehrenfeld und Kalk eigentlich, dass es immer hieß so, das sind irgendwie… Weiß ich nicht, wenn man es Brennpunkte oder da ist alles, keine Ahnung, läuft nix oder keine Ahnung was. Aber es ist ja jetzt alles auch von Gentrifizierung betroffen und hat sich sehr geändert. Also Nippes ist jetzt mega hip, genauso wie Ehrenfeld sowieso.
Nippes kannst du gar nicht mehr bezahlen, ne? Da sind diese ganzen Familien hin, die so vom Agnesviertel, also mittlerweile ist Nippes fast so das Prenzlauer Berg Kölns.
Oder? Ja, definitiv, vor allen Dingen, weil, also ich glaube… In Nippes, es hat immer schon so ein bisschen so Ökos angezogen. Ja. Also das habe ich auch auf jeden Fall schon als Kind mitbekommen. Aber da waren halt noch so, so die Early Ökos. Und jetzt sind da jetzt auch die sag ich mal, Bougie Ökos, ja, die halt
quasi. Ja, da waren noch so diese, die Ökos, die so in die Spinnrad-Drogerie gegangen sind.
Genau.
Und so, die waren so früher da.
Ja, genau. Und die halt irgendwie gerne, also jetzt sind da so, das, was für mich so ein Symbol für eine Gentrifizierung von Nippes ist, da war ganz lange so ein Teppichladen, der hieß Teppichkönig. Ja. Und jetzt ist im Teppichkönig ein Laden für Ökomöbel oder so. Für so Biomöbel, die alle so aus so wunderschönem Holz sind und alles übertrieben teuer. Und ja, ich finde irgendwie, da, als das eingezogen ist, dieser Laden, habe ich gedacht, okay, es ist vorbei. Das ist etwas, wie ich das kenne.
Aber das ist ja eh, ich finde, ich bin ja regelmäßig in Köln noch und ich finde es echt krass, wie die Stadt sich verändert hat. So, mhm. Gerade so in den letzten 5, 6, 7 Jahren irgendwie, ja, hat sich da echt alles nochmal auf links gedreht. Also, mhm, auch so die Innenstadt, die Ehrenstraße. Ich meine, früher war das die beste Straße zum Einkaufen, weil, ja, da gab es kleine Läden und auch weirde Läden neben, ja, coolen und so. Und jetzt ist da nur noch Driss. Also, ja, das ist ja nur noch Douglas, Zara, ja, der ganze Scheiß irgendwie.
Ja, ja, weil dann werden die Mieten teurer und dann können die kleinen Läden das nicht mehr bezahlen. Und jetzt, das ist halt interessant, weil auf der Ehrenstraße jetzt mittlerweile irgendwie diese großen Marken sind, aber versuchen so diesen, ja, kleinen Store-Vibe irgendwie so, ja, zu verkaufen. Es klappt irgendwie nicht so richtig. Ja. Ich habe früher auf der Ehrenstraße gearbeitet im Vibes. Weißt du, kennst du das noch?
Oh,
das,
ja,
war früher, mit Carhartt hing das zusammen. So, das,
ah, ja, stimmt. Ja, stimmt.
Genau. Und das,
also
war
ganz
noch,
vorne ist das ja dann.
Ja, ja, genau. Ja. Richtig. Und ich finde halt, mit Köln ist es halt interessant, weil irgendwie, was ändert sich die Stadt auf irgendeine Art nie? Also, ja, sie bleibt einfach immer gleich. Ja. Das kann einen auch wahnsinnig machen. Jetzt, wo ich nicht mehr da lebe, finde ich das total schön, dass ich denke, okay, ich gehe da hin und dann werde ich diese Leute da treffen. Die hängen da ab. Das haben die auch schon vor 10 Jahren gemacht und, ja, das machen sie immer noch und sie werden es in 5 Jahren immer noch machen und ich liebe es. Aber als ich da gelebt habe, hat mich genau das auch wahnsinnig gemacht, dass ich dachte, hier ändert sich nichts, ja, hier ist einfach alles immer gleich. Und auf der anderen Seite, wenn man dann auch so auf mit Abständen irgendwie wieder zurückkommt, merkt man, dass sich natürlich auch trotzdem sehr viel ändert. Aber leider halt zu so einem, eigentlich ja, zu so einem, entweder geht es um Gentrifizierung oder darum, dass so kleine Läden oder Clubs schließen. Ja. Also Köln ist leider so ein bisschen, gibt nicht so einen richtigen Wert auf so Subkultur oder so kleine oder den Erhalt von so kleinen Läden,
ja,
oder Sachen,
nee,
die wollen.
Ja, man hat das Gefühl, dass die Kölner immer ganz gut darin sind, sich solche Räume dann trotzdem noch irgendwo, wo man nicht mehr damit rechnet, aufzumachen. So, das kriegen,
ja,
die irgendwie immer gebacken, finde ich. Das finde ich so ganz
interessant. Das stimmt. Das kriegen sie irgendwie hin. Ich habe in Köln, bin ich aufgewachsen und ich habe in München gelebt zum Studieren und in Hamburg zum Arbeiten und jetzt bin ich in Berlin. Das heißt, ich habe jede Großstadt mal so gesehen. Und das Ding ist, was Köln und Berlin gemeinsam haben, ist, dass es immer irgend so eine vernachlässigste Ecke gibt, weil sich irgendwie niemand drum kümmert. Ja. Und dann kann man da machen, was man will. In München zum Beispiel gibt es das gar nicht. Da ist alles durchorganisiert.
Das
und
stimmt.
Dann wird da,
ja,
auch so organisiert, dass man sagt, okay, hier ist dieser Platz wird jetzt irgendwie bebaut, dann und dann. Und so lange könnt ihr hier eine Subkultur aufmachen, die müsst ihr aber dann auch wieder schließen. Also das ist so, so, da ist alles durchorganisiert. Und in Köln ist so, da kümmert sich keiner drum und dann machen die irgendwie ihr eigenes Ding. Ja.
Das ist lustig, weil das hast du ja auch mal gesagt, du hast schon mal in jeder Großstadt gelebt, mhm, und das geht mir genau, ich glaube, ich habe genau die gleiche Tour wie du.
Echt?
Ich habe auch in München, ich habe in München studiert, mhm, ich habe in Hamburg ein Jahr gelebt, lebe jetzt in Berlin, komme aus Köln, ja. Hab da überall schon gelebt.
Das ist die Grand Tour, die die,
ja,
Kölner
anscheinend,
so gerne
anscheinend
machen.
Anscheinend haben wir da die beste Erfahrung. Es ist so lustig, dass genau die gleichen Städte sind. Gäb's noch eine, denkst du auch manchmal darüber nach, in welche Stadt man noch ziehen könnte? Weil ich sage auch mal, ich habe eigentlich schon überall gewohnt, wo man wohnen muss.
Ja.
Und jetzt jede nächste Stadt, also bei mir ist so ein bisschen der Vibe irgendwie, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nochmal umziehe, dann würde ich eigentlich am liebsten ins Ausland ziehen, weil ich noch nie im Ausland gelebt habe.
Ja.
Wenn ich gefragt wurde, ob ich in Deutschland noch hinziehen würde, dann überlege ich, ich sage dann immer so, naja, also wenn ich jetzt müsste, dann würde ich wahrscheinlich entweder nach Leipzig oder nach Frankfurt.
Ja.
Also,
ja,
Main.
Das finde ich, kann ich nachvollziehen. Aber ich habe auch das Gefühl, ich muss jetzt nicht irgendwo noch leben in Deutschland. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich wieder zurück nach Köln ziehen, wenn überhaupt. Aber ich kann auch in Berlin bleiben, glaube ich. Aber so, also zum Beispiel Frankfurt, ich finde, in Frankfurt sind echt gute Leute. Ja. Ich mag Frankfurt sehr gerne, was die Leute angeht. Ich finde aber die Stadt absolut weird. Ich mag es überhaupt nicht da.
Ich super den, weird, das stimmt.
Ich finde einfach so, also keine Ahnung, mich macht dieses Bankenviertel absolut fertig. Also dass da wie so, ne, wie so, wie heißt dieser Turm bei Herr der Ringe nochmal? Einfach dieses Mordor oder so. Also ich finde, das ist so richtig schlimm, dass das da einfach so im Zentrum steht. Das würde mich, glaube ich, einfach nur fertig machen, dass man so immer daran erinnert wird, dass da hier einfach so ganz üble Sachen wahrscheinlich gedealt werden. Und also deshalb, glaube ich, könnte ich nicht so gut in Frankfurt leben. Auch wenn ich da coole, also auch wenn da, wenn ich da viele gute Leute kenne, die in Frankfurt sind.
Ich bin früher in den 90ern ein paar Mal irgendwie in Frankfurt gewesen bei Kumpels und so. Und da war das Interessante, immer wenn ich da war und Freunde da besucht habe, war immer so ein bisschen so der Vibe, dass sie so mir die Stadt nicht zeigen wollten, weil sie sich fast so ein bisschen dafür geschämt haben, jemandem diese Stadt zu zeigen. Und das fand ich mal so ein bisschen schräg, aber ich dachte, naja, so sind sie halt. Und deswegen habe ich das nie so kennengelernt. Und dann war ich mal vor, weiß nicht, 5, 6 Jahren oder so, war ich mal ungefähr eine Woche in Frankfurt zur Buchmesse und hatte dann da irgendwie so ein weirdes Hotel mitten in so einem normalen Wohnstadtteil irgendwie und bin dann so ein paar Tage durch Frankfurt gelaufen und da habe ich mich total verliebt in diese Stadt, weil die super special ist, weil die total geile Ecken hat, die auch super schön sind und so. Und da habe ich das erstmal gedacht, Mensch, wieso wird mir denn immer gesagt, also von Frankfurtern, dass das keine schöne Stadt sei, weil fand ich echt total gut.
Vor allen Dingen, ich glaube, als Kölner ist man auch, also wirklich nicht so abgeschreckt von hässlichen
von
Städten.
Architektonischen Unfällen.
Das findet man wirklich überhaupt nicht schlimm. Man, das glaube ich, das Schlimmste dann schon gesehen hat.
Ja, das glaube ich auch.
Ich war letztens in Frankfurt für ein Literaturfestival. Wir sind hier, hieß es. Und das war am 19. Februar, also am Jahrestag von Hanau. Ja. Und ich war da, wo dieses, an der Friedensbrücke ist ja dieses große Graffiti, was man so sieht. Mhm. Und dann bin ich den Main lang gegangen zum Literaturhaus. Und das war das erste Mal, wo ich irgendwie gedacht habe, ach, Frankfurt ist irgendwie…
Hat schon was.
Hat auch was. Also, dass man irgendwie, genau, dass ich gedacht habe, es ist immer noch komisch. Also, diese Kontraste sind immer noch komisch. Und ich meine, ich war auch gefühlsmäßig, glaube ich, so ein bisschen aufgewühlt, aber trotzdem habe ich in dem Moment irgendwie diesen Blick auf den Main und alles drumherum dann doch das erste Mal dachte ich, ach, okay, Frankfurt hat schon noch was Schönes.
Da können wir als Rheinländer natürlich sofort so connecten,
ja,
wenn man so einen
es hat
Fluss
so was
hat,
richtig
das Rheinmäßiges,
naja, das stimmt. Es hat auch wenigstens, also der Main ist auch wenigstens vergleichbar mit dem Rhein, weil es auch schön breit ist und nicht so wie…
Hier sind Spree, so eine Spreepfütze.
Oder die Isar in München oder so. Wo man einmal durchlaufen kann, sozusagen. Ja.
In München fand ich, München war auch weird zu leben irgendwie.
Ja, voll.
Also ich fand es als Kölner okay. Man kommt als Kölner, finde ich, relativ gut klar mit der Stadtgröße und so. Das fand ich irgendwie alles okay. Ich fand es auch ganz schön. Also hat ja durchaus irgendwie hat ja durchaus was Ästhetisches an vielen Ecken. Aber die Leute sind irgendwie schräg. Und bei mir war auch das Problem, ich bin irgendwann aus München weg, weil ich fast paranoid geworden bin, weil ich irgendwann einfach jedes Mal, wenn ich am Bahnhof war, kontrolliert wurde.
Ah, krass.
Weil die Bullen mich immer kontrolliert. Ich hatte halt blondierte Haare oder ich sah halt irgendwie, ich habe auch irgendwann beim 4. oder 5. Mal, also wirklich einfach jedes Mal, wenn ich zum Bahnhof bin. Mhm. Und irgendwann habe ich zu ihnen gesagt, sagen Sie mir bitte, was ich anders machen kann, damit Sie mich nicht kontrollieren, weil das kann ja nicht sein. Mhm. Und dann sagt er, ich habe Sie noch nie kontrolliert. Ich so, ja, aber alle Ihre Kollegen. Und er so, ja, Sie haben halt Sie sehen halt interessant aus.
Wow, okay. Das ist nicht schwer, in München interessant auszusehen. Na, also das ist, das, was ich, genau, in München habe ich auch bestimmte, weil das war die erste Stadt, in die ich hingezogen bin, nachdem ich, aus Köln weg. Ja. Und da habe ich auch bestimmte Sachen gemerkt, wie, dass es in München tatsächlich nicht einfach geht, in Jogginghose einfach mal kurz rauszugehen. Ja. Also so zum Supermarkt oder so, dass das halt wirklich sich komisch anfühlt. In Köln überhaupt gar kein Problem. Also
in Köln ist das Gegenteil eher. Ja, also, gehst du in die Oper, aber du bist dann so rausgeputzt im Supermarkt.
Genau, also, aber dass du, also bestimmte Dinge oder einfach, genau, wenn man quasi keinen Business-Outfit anhat, sich schon irgendwie fühlt, als ob man von der Straße ist. Also das ist, diese Art von Reichtum, also einfach so Porsche-Jeeps zu sehen, SUVs von Porsche, einfach mal so casually, die da einfach so rumfahren, als ob es nichts wäre, habe ich einfach sonst auch in keiner Stadt gesehen. Also hier in München leben halt wirklich sehr viele reiche Leute und die Stadt ist reich, das sieht man einfach. Und das fand ich auch befremdlich auf eine Art und Weise. Besonders wenn du studierst und einfach super pleite bist, dann denkst du so,
Das stimmt. Cool. Was, in welchem Viertel hast du gewohnt?
Ich habe in der Max-Vorstadt gewohnt. Nein. Also ich bin am Anfang bin ich ein bisschen rumgezogen, weil ich keine Wohnung gefunden habe und dann bin ich in…
Das ist eigentlich sehr typisch studentisch im Grunde genommen, Max-Vorstadt. Ja.
Genau, also…
Das ist eigentlich sogar so ein Studentenwohnheim, glaube ich.
Kann sein. Ja. Also es ist ja nicht weit weg von der Uni. Ich habe ja an der Journalistenschule studiert, das heißt, ich musste trotzdem immer ein bisschen weiter weg, aber genau, es war da eigentlich ganz nett. Ja. Es war halt… ja, aber es war trotzdem eine komische Zeit, weil erstens zieht man dann irgendwie weg und dann werde ich Journalistin und das ist dann, macht dann auch ganz viel mit der Identität, besonders wenn man gerade von der Sporthochschule kommt.
Ja, da müssen wir auch drüber reden, da müssen wir auch noch dringend drüber reden. Ja. Du warst an der Kölner Sporthochschule. Richtig. In Köln, wenn man in Köln ausgeht, sieht man sofort, wer Sportstudenten sind. Es ist wirklich so, also wenn man nicht aus Köln kommt, kann man das vielleicht nicht nachvollziehen, aber wenn man in Köln in den Kneipen unterwegs war, man wusste sofort, ah, guck mal, der Typ da drüben, das ist auf jeden Fall ein Sportstudent.
Genau.
Man kennt die wirklich 100 Meter gegen den Wind, die wollen auch, glaube ich, oft erkannt werden als Sportstudent.
Ja, aber auch. Man erkennt die an diesem, glaube ich, irgendwie an dieser sehr zufriedenen Ausstrahlung gefühlt. Meistens an so einer, die zu jeder Jahreszeit getragen wird, so einer Strickmütze, so einer Snowboardmütze
so ein Beanie,
oder so. Genau, oft kombiniert mit so Surfer-Shorts oder
sind,
so.
Es sind Surfer-Dudes, muss
genau,
man
Surfer-Dudes
sagen.
Eigentlich. Also oft auch irgendwie, ne, wenn, also sind, ja, also ich meine, die sind athletisch, aber wenn sie weiß sind, haben sie oft, sind sie so eher gebräunt und haben dann aber so super blonde Haare, als ob die halt gerade
Holzperlenketten auch.
Oh yes, genau. Das waren vor allen Dingen die mit denen, weil es gibt mittlerweile, glaube ich, 5 Bachelor-Studiengänge, aber als ich da studiert habe, gab es 4 und es gab halt Sportmanagement und Sport und Leistung und Sport und Gesundheit und ich habe studiert Sport, Erlebnis und Bewegung, was eigentlich im umgangssprachlich auch an der Sporthochschule Sport, Spiel und Spaß genannt worden ist, weil es einfach so ein Bachelorstudiengang ist und man dachte so, was macht man eigentlich da? Das sind halt dann die Leute gewesen, die Natursport gemacht haben, also gesurft, klettern, Outdoor oder Leute wie ich, die sich für Tanz- und Bewegungstheater interessiert haben, also irgendwelche Leute, die irgendwie es nicht an eine richtige Tanzschule schaffen und dann trotzdem irgendwas mit Tanz machen wollen. Das waren die Leute, mit denen ich dann studiert habe, die mit den Holzperlenketten und mit den langen Haaren.
Aber das war doch bestimmt auch viel so Lehramtsstudenten, oder?
Ach so, ja, die gab es auch. Aber irgendwie, die werden so, die Bachelorstudierenden und die…
die sind getrennt.
Die, ja, irgendwie schon, die meiste Zeit, ja. Das stimmt.
Und ich kann mir den Betrieb an der Kölner Sporthochschule immer nicht vorstellen. War also wirklich das Klischee oder das, was jeder glaubt, der nicht dahin gegangen ist, ist, dass da den ganzen Tag Beachvolleyball gespielt wird und irgendwie das dann benotet wird.
Ja, also ich glaube, also Folgendes, es ist so, auf der einen Seite stimmt, das was man glaubt, stimmt tatsächlich. Also man kommt auf diesen Campus und hat ein bisschen was von Spielplatz auch, weil eben da ist diese Strandbar und der Beachvolleyballplatz, der immer total, wo es belegt ist.
Wo ist denn der Campus? Ist der da in Sülz? Nee.
Nee, der ist da hinten bei Weiden sozusagen. Also wenn du mit der 1 rausfährst. Ja. Ja. Die Aachener Straße immer weiter raus.
Ah ja, okay. Ah, da, okay. Also, da, wo RTL mal war und so.
Ja, genau. Ah, okay. Also,
hinter Müngersdorfer.
Ja, genau, richtig. Das Müngersdorfer Stadion ist quasi fast da.
Okay, ja.
Also da sind Beachvolleyballplätze, da ist eine Schwimmhalle, wo du einfach reingehen kannst. Da ist ein riesengroßes Leichtathletikzentrum und keine Ahnung was. Also die überall machen da Leute Sport. Das sind aber auch so Plätze, wo Leute einfach so Slackline laufen und keine Ahnung was. Überall machen Leute einfach irgendeinen Sport. Und das ist dann, genau, und das ist auch besonders in meinem Studiengang war es ein ganz großer Teil der Benotung. Also das war halt so, okay, ich muss jetzt einmal hier drüber springen und dann kriege ich da eine Note. Oder ich muss jetzt irgendwie 10 Korbleger in einer Minute machen und das wird dann benotet. Also das ist so, das ist die eine Seite. Aber man denkt immer, das ist ja super easy und super gechillt, aber ich fand es extrem stressig, ich fand diese Praxisnoten extrem stressig. Ja. Vor allen Dingen wirst du viel mehr geprüft. Also du hast diese Praxisnoten, dann hast du noch eine Klausur zu jedem. Also das ist die, also du bist die ganze Zeit in so einem Prüfungsmodus. Ja, also das heißt, es ist nicht so easy und entspannt, wie alle immer sagen. Und es ist natürlich auch, also das, was ich an der Sportschule gelernt habe, ist tatsächlich mit Wettkampfdruck umzugehen irgendwie oder mit so Leistungsdruck auf so einer ganz, so einer Art, dass du halt funktionieren musst oder dass du halt auch dich mit der Realität konfrontieren musst, dass du sehr viel trainiert haben kannst und dass du an einem Tag aber nicht gut drauf bist und dass du dann einfach eine schlechte Note hast, obwohl du, keine Ahnung, die Strecke schon 1000 Mal mit einer besseren Zeit gerannt bist und dann bist du aber an dem Tag nicht gut gerannt und dann ist es das.
Ja.
Und das ist, und mit diesen Sachen umzugehen, dafür bin ich sehr dankbar, an der Sporthochschule gewesen zu sein. Also, und auch mit so ganz komischen Dingen wie, du kannst manche Sachen vielleicht überhaupt nicht, aber wenn du trainierst, dann kannst du sie auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher. Also,
besser als gar nicht, ein bisschen besser
genau.
als gar nicht.
Ja. Also diese Sachen, also ich habe wirklich gar nicht mehr viel damit zu tun. Ich habe gelernt, ich musste aufschreiben, wie ein Diskuswurf funktioniert und ich musste irgendwie Sinuskurven für eine Riesenfelge berechnen und keine Ahnung, habe Anatomie gelernt und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich nicht mehr brauche. Aber bestimmte Konzepte oder bestimmte Lehren, die ich aus diesem Studium mitgenommen habe, die von denen profitiere ich auf jeden Fall heute immer noch.
Dann ist es aber, also dann muss man sich wirklich eigentlich vorstellen, wie konstanten Sportunterricht ein konstantes Aussetzen der Unfairheit des Sportunterrichts.
Ja.
Weil
definitiv.
Man da ja auch mal denkt, so, naja, ich kann es halt nicht, wie kriege ich dafür eine Note und so, ja. Aber es muss halt gemacht werden.
Es sind auch die DozentInnen, die teilweise, also sind auch wie. Genauso wie im Sportunterricht, dass manche Leute dich einfach doof finden oder unterschätzen oder irgendwie dir immer irgendwas zuschreiben und dann findest du es irgendwie blöd und du kannst da aber nicht so richtig raus.
Ja.
Also das gibt es auf jeden Fall auch, extremen Frust, extremen Druck. Also ich glaube, ne, das ist, ich glaube, letztendlich alle Leute, die anfangen zu studieren, gerade in diesem Bachelor-System, kriegen irgendwie im ersten oder zweiten Semester irgendwann mal so einen Nervenzusammenbruch, weil du einfach irgendwie denkst, Hilfe. Aber es ist an der Sportschule nicht anders. Also, ja.
Und die hast du ja dann abgeschlossen?
Genau. Und das ist gut, dass du das sagst, weil super oft steht nämlich, ich hätte mein Sportstudium abgebrochen.
Hey, wieso das denn?
Ja, ich weiß es auch nicht, weil ich geschrieben habe in meinem Buch, dass ich es nicht so super fand.
Ja, aber ich habe es ja nicht abgebrochen.
Ja, ich habe es zu Ende gemacht.
Genau, also du hast es beendet und bist dann nach München, um nochmal Journalismus zu studieren.
Genau.
Das, ich meine, du hast jetzt nicht Sportjournalismus studiert, deswegen, sondern tatsächlich irgendwie so eine ganz andere Richtung eingeschlagen. War das so, dass du die Sporthochschule beendet hast, weil du gesagt hast, so komm, dann ich mach das fertig und dann ist gut?
Ja.
Oder war es auch so, dass du sie beendet hast und dann gemerkt hast, aber es war eigentlich auch gar nicht so geil, was ich hier gemacht habe. Ich will eigentlich was ganz anderes machen.
Ja, so ein bisschen beides gleichzeitig, glaube ich. Also ich habe gedacht, ich habe während des Studiums an der Sporthochschule habe ich angefangen, bei Köln Campus Uniradio zu machen. Also ich war auch, glaube ich, die einzige Sportstudierende, die da zu Köln Campus gegangen ist, weil das eigentlich
sich aus den anderen Unis nähert.
Ja, genau. Also eigentlich nähert es sich mehr von der Uni Köln und die Leute von der Sporthochschule kriegen das gar nicht so stark mit.
Man muss auch sagen, ist im Grunde genommen der beste Radiosender in Köln, Campus Radio. Da laufen immer starke Programme und so.
Genau, und man darf halt noch machen, was man will. Das ist halt das Schöne. Und da habe ich gemerkt, oh, das würde ich gerne machen. Und irgendwann mal habe ich auch gemerkt, dass diese ganze, sag ich mal, Kultur, die da an der Sporthochschule vorherrscht, also dieses ich finde, Leute, die Sport studieren, die haben, oder zumindest so wie ich das mitbekommen habe, die haben entweder so einen extremen Ehrgeiz, so wie LeistungssportlerInnen, oder die haben so eine Leichtigkeit. Die sagen, wir gehen surfen im Sommer und snowboarden im Winter und das ist unser Leben und wir finden das geil. Und ich habe gemerkt, ich bin weder extrem ehrgeizig, noch kann ich das Leben einfach so genießen. Ja. Ich hatte auch gemerkt, so, hier sind nicht meine Leute. Also die Einstellung fehlt mir, auch wenn ich das beides irgendwo auch beneidet habe, aber bei Köln Campus habe ich mich irgendwie dann eher wohlgefühlt. und habe gemerkt, okay, das möchte ich machen. Und es kam mir aber immer noch extrem weit weg vor, also aus unterschiedlichen Gründen, weil ich gedacht habe, wenn du Sport studierst, dann denken Leute, ja, du kannst entweder Sportjournalistin werden, aber ich habe mich wirklich überhaupt nicht in der Lage gesehen, Spielberichte oder irgendwas zu schreiben. Und dachte so, ja, wie komme ich da hin? Wie kriege ich diese Kurve da hin? Und irgendwie war mein Zugang über Köln Campus hin zu, ich habe ja Tanz als Schwerpunkt gehabt an der Sporthochschule und deshalb bin ich so in die Kulturredaktion gegangen. Und das war jetzt so, das war so mein Entry Point und habe dann irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei WDR 3. Danach habe ich gedacht, okay, ich versuch's mal. Habe mich dann an der Journalistenschule beworben und ich glaube, sehr viele Leute haben gedacht, dass ich das nicht packen würde, inklusive mir, weil es ist sehr schwer, an der Journalistenschule angenommen zu werden. Aber es hat geklappt, yay, und dann bin ich nach München gezogen, genau.
Aber hast du dann nicht gedacht, dass die Sportschulzeit irgendwie verschenkt war oder so? Also es ist ja auch so ein bisschen, ich meine, das war so quasi dein erstes Studium und das ist ja so ein bisschen auch Orientierung und so. Und ich meine, du hast es dann trotzdem durchgezogen, obwohl du währenddessen schon gemerkt hast, dass du da irgendwie nicht so richtig dazugehörst oder reinpasst oder so. Und ja, wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt hast, okay, hier wird jetzt auch, ich glaube, aus diesem Studium wird keine Tanzkarriere folgen oder so.
Das lag an zwei Sachen. Zum einen lag das daran, dass wenn du also Bachelor dauert 6 Semester. Also
3 Jahre.
Genau, 3 Jahre. Bis du realisierst, dass du das wirklich alles nicht so gerne, also dass du denkst, okay, nee, das ist wirklich, das wird nichts. Bist du eigentlich schon halb durch und dann denkst du so, ja, bis ich irgendwie rausgefunden habe, was ich wirklich will oder was ich machen möchte, kann ich das jetzt auch zu Ende studieren. Das ist so das eine, dass du einfach irgendwie, dass so ein Bachelor abbrechen, da muss, glaube ich, der Leidensdruck dann schon sehr hoch sein. Ja. Und das andere ist, dass ich BAföG bekommen habe.
Ja.
Und gar nicht studieren, also ich hätte gar nicht ohne BAföG studieren können. Und du kriegst BAföG aber nur, wenn du
abschließt.
Also wenn du abschließt oder wenn du einen Ausbildungsweg machst. Ja. Und wenn du, hätte ich abgebrochen, wäre es quasi mein zweiter Ausbildungsweg gewesen. Ja. Und das hätte ich gar nicht machen können. Also, oder zumindest wäre mir das nicht eingefallen. Ja, also von daher habe ich gedacht, ich habe nicht so eine richtige Wahl. Ich studiere das jetzt zu Ende. Und aber auf der anderen Seite will ich jetzt gar nicht so sagen, also es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sehr viel gekämpft habe mit damit, dass ich dachte, ah, ich habe meine Zeit verschwendet und ich hätte mal das und das studieren sollen oder ich hätte das und das machen sollen. Und wenn ich schon Tanz gemacht hätte, dann hätte ich es auch mal richtig machen können und mich wirklich an einer Schule bewerben können, wo es nur um Tanz geht. Oder warum habe ich mich nicht für Theater, Film und Fernsehwissenschaften oder keine Ahnung, irgendwas, was ich, Politikwissenschaften, Philosophie, das sind alles Interessensfelder, aber das habe ich mich damals einfach nicht getraut. Ich dachte, das kann ich nicht.
Ja.
Und es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo ich auf jeden Fall damit gehadert habe, wo ich gedacht habe, wer wäre ich wohl, hätte ich was anderes studiert. Und auch das Wissen, was mir so quasi durch die Finger geglitten ist, weiß ich nicht, die Leute, mit denen ich jetzt abhänge, die haben ja meistens irgendwas along these lines studiert, so irgendwas Geisteswissenschaftliches. Und dann reden die mit einer vollkommen Selbstverständlichkeit von Adorno und Foucault und so. Und dann denke ich so, ja, wo habt ihr das denn mitbekommen? Ihr habt es im Studium gelesen, aber ich habe das nicht gelesen. Also ich habe das, ich kann mir das irgendwie, ich glaube mir das irgendwie so zusammen, aber das sind halt, da merkst du schon, dass da so ein gewisser Standard irgendwie manchmal vorherrscht in so bestimmten Szenen oder in bestimmten Bereichen, wo ich so denke, so ja, ich weiß nicht, ich kann euch sagen, wo der Deltoideus sitzt. Im Körper. Wisst ihr das? Aber das habe ich studiert, also ich weiß nicht.
Komm, wir gehen mal raus, wir laufen eine Runde. Dann sag ich
genau,
euch
ich kann euch den Zitratzyklus erklären, wenn ihr wollt, aber ja.
Ja, aber ich glaube, das kann auch ein bisschen in gewissen Situationen ein ganz guter Motor sein. Das Gefühl, also ich kenne das von mir zumindest. Ich habe
Was hast du studiert denn jetzt?
Ich habe Regie studiert in München an der Filmhochschule. War aber auch ein längerer Weg dahin. Ich habe auch Schule damals nicht abgeschlossen und habe aber dann ja bei Viva angefangen und durch die Berufserfahrung durfte ich dann in München studieren und so weiter und so fort. Und bei mir war sehr früh zu Viva-Zeiten schon, das Gefühl, dass ich hatte einfach total früh das Gefühl, dass ich dumm bin. Mhm. Also so, oder nicht dumm, aber so, ich habe immer Freunde gehabt, die sehr schlau waren und habe mich dagegen einfach immer blöd gefühlt. Ja. Und das war für mich ein ganz guter Motor und Motivator, zu lernen und irgendwie aufmerksam zu bleiben und irgendwie zu versuchen, ja, intellektuell mitzuhalten, so mit anderen Leuten.
Absolut,
Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass einen sowas auch ganz gut pushen kann, irgendwie, wenn man das so im Umfeld hat.
Ich habe auch gemerkt, also das war vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich aber auch an der Sporthochschule gelernt, wie gesagt, dieses Konzept von, wenn du etwas nicht kannst, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du es auf jeden Fall besser. Also so einen neuen Zugang zum Lernen oder um Sachen sich, also ja doch, um Dinge zu lernen. Ja. Das, weil ich, glaube ich, als ich aus der Schule rauskam, immer sehr schnell so geplättet war von, das werde ich nie verstehen können oder das werde ich nie begreifen können. Ich werde nie dahin kommen, weil ich schon immer so, weiß ich nicht, alles, was ich gerne erreichen wollte, kam mir vor wie so Mount Everest. Mhm. Und diesen, also das klingt so banal, es klingt so simpel, weil man denkt so, ja, natürlich, da musst du halt anfangen und dann irgendjemand, also du musst halt den ersten Schritt gehen, dann gehst du noch ein und dann wirst du irgendwie immer besser, so funktioniert das halt. Aber es kam mir zu einer Zeit lang so vor, als ob alles unerreichbar war, was ich, gerade wenn es so um intellektuelle Sachen ging, wenn es um Wissen ging, wie ich gedacht habe, das und das interessiert mich, aber ich werde es einfach nie wissen, weil ich das nicht verstehen kann, dass man denkt, ja, aber vielleicht liest du einfach mal das und dann liest du das und dann weißt du zumindest mal mehr darüber oder du fragst mal nach oder keine Ahnung was. Also ich glaube, dieser Komplex, sich dumm zu fühlen, was ich extrem nachvollziehen kann, verleitet einen oft dazu, nicht mehr lernen zu wollen oder zu können. Also, das ist total schön, dass du sagst, dass das für dich ein Motivator war, dass du auch immer gesehen hast, dass du da rauskommst. Aber ich glaube, vielen Leuten, das sehe ich oft, geht es so, dass sie denken, dass sie sich dann auch so ein bisschen davor verschließen, weil sie sich so ausgeschlossen fühlen und weil sie auch das schon so selbst überzeugt sind davon, dass sie kein Mitspracherecht haben oder kein Beteiligungsrecht. Und das finde ich so ein bisschen, also das finde ich eigentlich sehr fatal.
Naja, absolut. Ich war auch noch sehr jung. Ich merke auch, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem zu fragen, wenn man etwas nicht verstanden hat, weil man immer mehr in so eine Maschinerie gerät, in der man das Gefühl hat, man muss so tun, als wüsste man alles sozusagen. Also auch beruflich und so.
Extrem.
Da, wo Nachfragen immer so gleichgestellt wird mit, hä, wieso weiß der das nicht so in etwa?
Gerade in diesem Medienbereich, ja, total. Theater und
wo
so.
Wo aber ja auch alles Wissen nur erfunden ist.
Ja. Also, ja, und das ist einfach so eine absurde, ich finde das auch so absurd und ich mittlerweile irgendwie versuche ich das eher zu beobachten und amüsiere mich auch ein bisschen darüber. Also dieser Habitus, der da vorherrscht und auch dieses Ding von diesem Wissensabtauschen, dass Leute die ganze Zeit so tun, als ob sie irgendwie, als ob Dinge so vorausgesetzt sind und selbstverständlich sind und so und jemand erzählt irgendwie ganz klar von dem und dem Album oder dem und dem Theaterstück, dem und dem Text und alle tun so, als ob sie wüssten, ganz genau wüssten, worum es geht und man weiß, ihr wisst doch alle nicht, worum es geht.
Das ist eigentlich Schönste, wenn man zwei Leuten damit zuguckt, wie sie sich gegenseitig betuppen irgendwie, so tun, als hätten sie beide so Ahnung.
Eben, und das liebe ich auch manchmal so ein bisschen. Ich liebe das auch, das dann so aufzubrechen und mal zu sagen, also langsam genieße ich das auch, diese Rolle einzunehmen, zu sagen, so, ja, aber hä, worum geht es da? Ich habe das nicht gelesen, ich kenne das nicht. Und das einfach auch wirklich ja zu ownen, sage ich mal, einfach mal nachzufragen, weil ich denke auch, gerade im Journalismus regt mich das so extrem auf, weil ich denke, sind wir nicht hier, um zu fragen, um Wissen zu generieren und wir halten uns extrem damit auf, weil alle so tun, als ob sie alle schon wüssten. Dabei ist dem nicht so. Ja. Und das merke ich auch. Ich merke das auch total, dass aber bestimmtes Wissen auch von manchen Leuten einfach gar nicht angenommen wird. Also ich finde es zum Beispiel, seitdem ich das Buch geschrieben habe, begegnen mir sehr viele Leute, die quasi so tun, als ob sie alles schon wüssten, was in dem Buch steht, ohne dass sie das Buch gelesen haben. Also dass sie immer so sagen, so ja, ich muss dein Buch nicht lesen, weil ich weiß das alles schon. Und man denkt so, erstens, woher nimmst du das, dass du alles weißt? Also, und selbst wenn, also so, ich finde das einfach so interessant, diese
völlig alberne Pose.
Ja. Ja, und dass man einfach denkt, so von dir kann ich unmöglicherweise noch was lernen. Ja. Das geht einfach nicht, weil ich habe das schon alles. Also so, dass man sich so krass weigert, dass man vielleicht von mir, Alice Hasters, vielleicht auch was lernen könnte. Das merke ich einfach richtig, dass es bei vielen Leuten ganz unterschiedlicher Art da so eine Verweigerungshaltung gibt.
Ja. Ja, das ist krass. Also ich habe mir auch total wieder angewöhnt, auch in den letzten Jahren, also verstärkt dann auch in den letzten Jahren, so auch einfach Sachen nicht zu wissen und mir das einzugestehen und einfach ganz platt nachzufragen. Also auch selbst wenn ich irgendein Wort nicht kenne oder das jemand sagt, dann frage ich einfach, wie, was bedeutet das denn? Und so, ohne mich doof zu fühlen dabei. Ja. Irgendwie so. Das muss man sich wirklich doof antrainieren, weil man das so total verlernt, wenn man dann so anfängt zu arbeiten oder so. Aber mittlerweile bin ich ja total in der Comfortzone mit sozusagen, weil das, man lernt ja nur. Also Lernen ist ja immer gut, im Grunde genommen.
Finde ich auch. Also ich wünschte, dass das wieder so ein bisschen mehr so angenommen wird, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es an dem Thema liegt, was ich bearbeite, also Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und so weiter, aber da habe ich oft das Gefühl, dass Leute gerne so abgeklärt wirken wollen, wo ich denke, aber wir befassen uns hier mit einem Thema, wo wir alle nicht wissen, wie wir das lösen sollen. Ja. Also können wir das bitte mal zugeben, dass wir… Ja, ich finde auch, dass manche Leute extrem blöden Mist reden, ja. Und mich nervt es auch extrem. Aber ich muss halt auch zugeben, dass ich die Lösung auch nicht habe. Das heißt, ich wünschte halt, man würde dieses ganze Thema mit behandeln, dass man es ernst nimmt, dass man die Existenz von sozialer Ungerechtigkeit oder insbesondere Rassismus annimmt. Und es so behandelt, dass man denkt, wie kriegen wir das hin? Das sind sehr komplizierte Fragen, es sind auch teilweise sehr unbequeme Fragen, aber wir gucken uns das mal an und schlagen mal das vor, wägen das mal ab. Also einfach Debatte, keine Ahnung. Und nicht mit, und das dann auch nicht so lenken auf… Ja, aber es geht ja nur darum, das uns fertig zu machen oder so. Ja, das wäre mein Wunsch.
Das finde ich eh schräg in der Debatte. Weil natürlich jede Frage, die man stellt und die wir irgendwie gemeinsam versuchen müssen zu ergründen, wirft natürlich 100 weitere Fragen auf. Ja. Also natürlich ist das eine breite Debatte, die sich auf jeden Fall vergrößert, wenn sie mal richtig gestartet wird. Und der Anspruch vieler, die jetzt in die Debatte um Rassismus einsteigen, also vieler Deutscher vor allem, ist so dieser Anspruch, dass es eine sofortige Lösung gibt oder dass sie durch eine Antwort oder was auch immer sich auch sofort von Rassismus freisprechen können, ohne anzuerkennen, dass es etwas ist, womit wir einfach alle erstmal jetzt noch lebenslang arbeiten müssen.
Genau.
Und das ist so ähnlich und ich finde das gerade bei den Deutschen, finde ich das so interessant, weil mich das auch sehr erinnert an die ganze Debatte um den Zweiten Weltkrieg, von wegen so, wir haben doch damit nichts mehr zu tun, wieso müssen wir da immer noch drüber reden? Und ich denke mal so, weil wir halt Deutsche sind und das irgendwie Teil unserer Geschichte ist und auch Teil unserer DNA ist und das wird immer ein Thema für uns sein müssen, weil das auch Verantwortung ist.
Genau.
Und es gibt ja so mittlerweile lauter als jemals zuvor Menschen, die sagen, wir müssen damit abschließen, wir müssen mal aufhören, immer nur darüber zu sprechen, was ja sowieso nicht stimmt. Und so ähnlich sehe ich das in dieser Rassismusdebatte.
Definitiv.
Also so der Glaube, dass man eine Debatte führen kann mit dem Ende des Rassismus, dass das Ziel der Debatte ist, sage ich so long-term-mäßig okay, werden wir aber wahrscheinlich alle nicht mehr erleben. Also darüber müssen wir jetzt einfach klar sein.
Genau, also diese Schlussstrich-Sehnsucht, also das finde ich nämlich auch total krass. Und dann denke ich manchmal so, wir könnten sogar darüber reden, dass es so eine Sehnsucht nach einem Schlussstrich gibt, wenn wir anerkennen würden, dass das aber nicht geht.
Genau.
Also, ich denke manchmal auch, dieses Gefühl, dass es gerne vorbei ist, dass man damit nichts mehr zu tun haben möchte, kann ich ja sogar nachvollziehen, aber das heißt halt nicht, dass das die Lösung ist, weil das geht gar nicht. Ja. Also, ich wünsche, Also, aber dass dann Leute sagen, ja, das muss jetzt aufhören oder wir müssen das, wir haben das doch jetzt einmal schon mal gesagt, wir haben schon in den 90er Jahren das und das gemacht. Und man denkt so, ja, cool. Ja, vor allen Dingen aber auch so die Proportionen. Also, wenn man denkt, wir reden hier von 500 Jahre Kolonialgeschichte. Ja. Also, manchmal frage ich halt, also, und dann, wann, also, wo machen wir den Punkt fest, wo wir quasi die Aufarbeitung begonnen haben? Wenn wir großzügig sind, dann sagen wir, das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht, also das ist im Vergleich zu 500 Jahren, sind diese 70 Jahre oder was, ja, sind jetzt wirklich nicht viel. Ja. Also natürlich werden wir, also da gibt es noch einiges auszugleichen, sage ich mal, und einiges zu verändern. Das heißt, ja, es ist eher so ein, so eine, das muss in unsere Gesellschaft eingebettet werden, in unser Bewusstsein eingebettet werden, dass das eine Arbeit ist, die wir immer weitergeben müssen und wo die über Generationen gemacht werden muss. Ja. Und mit der auch wohl wissend, dass wir denken, ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir da rauskommen, aber bestimmte Sachen sind wahrscheinlich richtig.
Würden helfen. Ne?
Ja, also, aber da, ich merke dann, genau. Also, dass man manchmal denkt, ach ja, also ich bin da manchmal einfach so ein bisschen schockiert, dass gerade auch manche Menschen dann irgendwie denken, jetzt geht's aber zu weit oder das haben wir alle schon, das haben wir alle schon erledigt oder okay, das mit der Gleichberechtigung war mal eine gute Idee, aber jetzt wollen zu viele Leute das mit der Gleichberechtigung und jetzt finde ich das auch nicht mehr okay. Also, oder jetzt geht das irgendwie doch in so einen Bereich, wo ich mich persönlich dann auch ändern müsste und das finde ich dann doch irgendwie, das geht dann doch zu weit. Und da denke ich so, ist irgendwie sehr enttäuschend.
Ja. Es ist auch interessant, weil es ja, also in meinem Gefühl sozusagen, was das, was auch das Thema betrifft, einfach extrem viele Sachen parallel verhandelt werden und auch verhandelt werden müssen. Also man kann ja nicht nur einen Teilaspekt jetzt durchdeklinieren und durchdebattieren und dann sagen, okay, und jetzt gehen wir da, sondern es müssen einfach viele Dinge, die falsch laufen und die, weil es eben ein strukturelles Problem ist, so vielfältig sind, müssen auch gleichzeitig diskutiert werden und zur Debatte stehen.
Ganz großes Thema. Und ich finde auch, das, was du ja vorhin schon gesagt hast, hier ist, wenn man sich einer Frage widmet, dann kommen noch ganz viele neue Fragen auf. Ja. Und auch mit diesem Bewusstsein, dass wir denken, wir gehen einer Frage nach und wahrscheinlich werden dann sich nochmal ganz viele neue Fragen stellen. Ja. Das ist irgendwo gefühlt, kann man denken, oh, wie frustrierend, aber auf der anderen Seite ist das halt normal. Also klar denken, dass man irgendwie, sage ich mal, wenn wir jetzt meinen, okay, Rassismus, wir machen das so, dass wir gucken, dass mehr Leute, nicht weiße Leute irgendwie ins Unternehmen kommen, in die Arbeitsplätze, mehr Repräsentation. Und wenn die Leute dann da sind, dann werden vielleicht bestimmte Strukturen hinterfragt und dann wird es nicht mehr so laufen wie vorher, weil das für bestimmte Leute gar nicht funktioniert. Das heißt, man muss dann die ganze Art zu arbeiten vielleicht nochmal neu denken und dann, weiß ich nicht, das löst dann auch sehr viel Wut aus, sehr viele Gefühle, sehr viel unbequem sein, ja, da müssen wir alles, also das ist alles Teil des Prozesses. Ja. Das ist, da kommen wir nicht drum rum.
Ja, es ist auch so, ich finde, was ich auch so interessant daran finde, jetzt gerade um bei diesem konkreten Beispiel, wie zum Beispiel Arbeit zu bleiben, ist ja, dass das dann sogar noch viel mehr, also einen so großen Frageraum aufmacht, der ja sozusagen nicht nur, sich nicht nur der Rassismusdebatte widmet, sondern wie sinnvoll ist überhaupt die Art, die wir arbeiten. Und die Art, wie wir Arbeitsplätze gestalten, etc., wie wir Arbeitsplätze besetzen, das betrifft ja alle. Das ist ja eben nicht nur ein Rassismusproblem, sondern ein grundsätzliches Gesellschaftsproblem.
Absolut. Und das ist nämlich die Sache, die, glaube ich, Leute so fertig macht, dass man denkt, man fängt vielleicht mit diesem kleinen Gedanken
Angst,
an.
Dass sie dann,
ja, man denkt so, okay, also das ist ja auch mit dem Buch, es geht um Alltagsrassismus. Es geht darum, dass mir Leute ungefragt in die Haare fassen oder dass Leute meine Haut immer mit Essen vergleichen oder keine Ahnung was. Okay, und dann fangen wir da an, aber wenn wir bestimmte Sachen ändern wollen, dann geht es vielleicht um, sag ich mal, dann geht es um Karnevalskostüme und die Karnevalskostüme, dann geht es aber um eine ganze Kultur und dann geht es um eine ganze Tradition und weiß ich nicht. Also solche Sachen schlagen immer weitere Kreise, genauso wie bei der Arbeit. Wenn man sagt, man würde anders arbeiten, man würde verändern, wie wir arbeiten, dann betrifft das unsere ganze Kultur, unsere Identität, unser Rhythmus, unsere Systeme, wie wir unsere Politik, wie wir Dinge organisieren, alles. Ja. Das heißt, man fängt bei so einem kleinen Ding an, zieht so einen kleinen Faden raus und auf einmal so fällt alles so zusammen. Und deshalb, glaube ich, haben Leute auch so Angst davor, weil es ist ja auch, ich finde das auch irgendwo angsteinflößend, weil ich auch nicht weiß, was das dann bedeutet. Aber ich wünschte halt, dass diese Angst einen nicht so, also das ist, Angst ist, glaube ich, kein guter Grund, das dann nicht zu machen. Man muss es halt trotzdem machen.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, dass sich viele Leute haben sich eingerichtet in so einer Art, also wie das ja auch jeder für sich individuell im Leben gestaltet. Man richtet sich ein in so einem Haus irgendwie aus Arbeit, Freizeit, Liebesleben, Privatleben und so weiter und so fort. Und man weiß schon, dass das so ein paar Sollbruchstellen hat, die man irgendwie so notdürftig mit Gaffer zusammenhält und so. Und man weiß auch genau, wenn man da jetzt einen Stein verschieben würde, dann würde das wahnsinnig viel Umstrukturierungsarbeit an diesem persönlichen Erleben auch mit sich bringen. Yeah. Also ich finde das zum Beispiel, es gibt so ein ganz Mini-Beispiel jetzt gerade. Audi hat doch erzählt, dass sie jetzt gendern. Dass sie jetzt gendergerechte Sprache verwenden in der Kommunikation. Es ist so krass, wie Leute deswegen, also mein nächstes Auto wird kein Audi sein und so. Also, dass sie sich selber, sie haben offensichtlich angeblich vorher gerne Audi gefahren, weil es ein tolles Auto ist, weil es Fahrkomfort hat und entscheiden sich jetzt gegen dieses riesengute Erlebnis, das sie im Auto haben, weil der Konzern einmal irgendwie einen Doppelpunkt oder ein Sternchen irgendwo hinschreibt. Das finde ich so krass. Also diese Bereitschaft, alles aufzugeben, nur um dieses wackelige Gebilde irgendwie zusammenzuhalten.
Und daran merkt man halt, dass es eben nicht nur um diese eine Sprachveränderung geht, sondern um eine ganze Identität, die dahinter steckt und auch um Macht. Also, dass man sich streitet um Deutungshoheit und Deutungshoheit heißt ja auch Macht. Ja. Also, und dass es darum geht. Dass man denkt, nee, ich will das behalten, ich will das nicht teilen und ich will es auch nicht besser machen für andere. Ich möchte, dass das auf mich ausgelegt ist und ich möchte, dass sich alle dem unterwerfen und ich finde das nicht okay, dass das aufgebrochen wird. Ja. Also und da bin ich auch bereit, dann fahre ich lieber mein Lieblingsauto nicht mehr, als dieser Idee irgendwie Platz zu geben und Raum zu geben, dem verweigere ich mich einfach. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren so stark gesehen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, sei es irgendwie mit dem ganzen Rechtsruck, mit Trump oder keine Ahnung was, wie das halt Leute genau immer wieder versuchen, diese Fragen um mehr Gleichberechtigung so zu drehen, als ob es eine große Diktatur ist, die irgendwie versucht, Leute zu unterdrücken. Ja. Und dann denke ich auch, ich finde es so erstaunlich, dass Leute sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass das Ziel wirklich Gleichberechtigung ist, sondern dass man so im hierarchisierten Denken ist, dass man denkt, eine Gruppe wird die Macht haben. Ja. Und dann haben wir lieber die Macht als jemand anderes, dass das gar nicht in die Köpfe geht, dass man sagt, nee, das Ziel ist das. Keine eine Gruppe, die Macht hat.
Ja, das ist ja wieder Sozialismus.
Ja, genau, aber das ist, aber wie panisch die Leute darauf reagieren, ich finde es echt, oder dass sie das, ja, dass man da auch merkt, da kommt halt die, also das sind auch, glaube ich, die Schatten der Geschichte, dass Leute irgendwie denken, sie können, wenn es auch, jetzt wird es irgendwie auch nochmal sehr ernst, aber wenn es diese ganze Frage um Einwanderung und so weiter, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass vielleicht Leute gar kein Interesse haben, irgendwie so zu kolonialisieren und irgendwie irgendwelche Kulturen auszulöschen und die eigene da drüber zu werfen, dass das vielleicht gar nicht das Interesse ist von Leuten. Ja. Das ist, ich habe mir das Gefühl, wenn, weiß ich nicht, ne, wenn man irgendwie so guckt, was so die Rechten schreiben und Thilo Sarrazin von einem neuen Kolonialismus schreibt, der jetzt irgendwie Europa betrifft oder so, denke ich so, ihr könnt das euch gar nicht vorstellen, dass Leute gar nicht so ein, Machtanspruch haben, oder? Ja. Das ist einfach, dass das, dass Leute einfach nur ihr Leben leben wollen. Fertig.
Was für Schwächlinge. Ja, das stimmt. Das habe ich auch beobachtet. Ich habe auch damals, als das erste Sarrazin-Buch rauskam, das hat ja im Grunde genommen sehr viel Schlechtes bewirkt. Mhm. Das hat das oder beziehungsweise auch sehr viel freigelegt, was anscheinend irgendwie immer so ein bisschen geschwelt hat. Was sehr interessant war, wo ich dann Leute getroffen habe, die ich auch nicht kannte, irgendwie Bekannte von Bekannten. Ich weiß nicht, ich bin einmal mit jemandem spazieren gegangen, der dann gesagt hat, ja, ich habe mir das Buch jetzt geholt und ist ja auch ganz gut und so. Der sagt ja auch ein paar richtige Sachen. Und ich so, da steht nur Scheiße drin. Und ich glaube, auf gar keinen Fall, dass du das gelesen hast, weil ich habe es mir dann besorgt über einen Bekannten, damit ich auf keinen Fall Geld dafür zahle und er nicht davon profitiert. Und dann habe ich auch mal angefangen, es zu lesen. Und es ist auch einfach ein unlesbares Stück Scheiße, muss man sagen. Weil du kannst dieses Buch nicht lesen. Das hat einfach ein Zahlenirrer geschrieben. Wahnsinn. Das aber völlig unlesbar ist. Mhm. Also es ist nur so Statistikgeballer und du kannst ja gar nicht so viel Statistiken prüfen, wie du da liest, weil du musst ja eigentlich im Grunde genommen gewissenhaft alles selber nachprüfen, weil ja jede Statistik immer so gelesen werden kann, dass sie dir nützt in der Argumentation. Und dann habe ich gesagt, du hast es auf gar keinen Fall gelesen, das Buch. Und der so, ja klar, habe ich das gelesen und so, aber ich finde auch Sachen von dem richtig. Und ich so, okay, tschüss.
Ja, Wahnsinn, ne? Also ich glaube nämlich auch, also das ist, da ist dieses Toni Morrison-Zitat, glaube ich, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch, wenn es um Wissenschaft geht. Also sowas, sie hat das mal auf einem Panel gesagt, dass sie gesagt hat, dass Rassismus quasi Ablenkung ist. Mhm. Dass wir uns in einem Zustand befinden, wo wir Dinge beweisen müssen, weil irgendjemand irgendwas anderes behauptet hat. Du musst beweisen, dass schwarze und weiße Menschen nicht unterschiedliche Menschenrassen sind. Ja. Du musst beweisen, dass die genauso intelligent sind, dass du das, also so, du musst irgendwelche Dinge beweisen, die eigentlich, also
logisch
wo
sind.
Man denkt, so, warum müssen wir die eigentlich beweisen? Und so ein bisschen ist es ja auch mit Sarrazin, der behauptet irgendwas und dann müssen Leute extrem viel Arbeit da reinstecken, das wieder, also irgendwie zu sagen, nee, das stimmt aber so nicht. Und ich meine, gerade im Journalismus ist das extrem aufgefallen mit dieser ganzen, dass man irgendwie Faktencheck auf, keine Ahnung wie, also als das angefangen hat mit der AfD und dann nochmal unter Trump, diese ganzen Faktencheck-Redaktionen vollkommen, also irgendwann dachte man so, ja, was soll man machen? Man muss immer sagen, nein, das stimmt nicht, nein, das ist so nicht, aber man kommt sich so bescheuert vor.
Total.
Ich denke, das ist doch, also wir können doch nicht die ganze Zeit darüber reden, was nicht stimmt. Ja. Das merke ich halt jetzt auch gerade, ich werde jetzt so immer öfter angefragt, halt Texte zu schreiben als Antworttexte von, keine Ahnung, bla 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 hat gesagt, die linke Identitätspolitik wird uns alle umbringen.
Hast du diesen Antworttext.
Genau, das habe ich einmal gemacht und jetzt habe ich gemerkt, ich weiß nicht, ob das die richtige ist, ob das der richtige Ansatz ist, weil du dann dich quasi mit in dieses Karussell begibst.
Und du ja auch als Antwortende sofort in der Defensive bist.
Genau, du musst halt quasi, du kannst gar nicht deine eigenen Gedanken äußern, sondern du musst quasi
diese Scheißgedanken
aufnehmen und einmal sagen, das stimmt so nicht, das ist so nicht, ne? Und du kommst gar nicht weiter, selber irgendwie zu denken. Das heißt, die Debatte ist schon aufgehalten. Also wir haben schon wieder, dass man so zurückgezogen wird. Und deshalb, ich habe das einmal gemacht und ich finde, ja, das ist halt immer so die große Frage, Gegenrede oder ignorieren oder keine Ahnung, lässt man die dann so mit ihren blöden Aussagen allein und sagt, ja, guckt mal, wie ihr selbst da rauskommt. Ich mache das auf jeden Fall nicht für euch. Oder geht man da rein und sagt, nee, das funktioniert so und so nicht, weil du weißt, dass das Leute lesen und wenn sie nichts Gegenteiliges lesen, dann werden sie das glauben. Und da hadere ich bis heute mit.
Ja, das muss man wahrscheinlich wirklich auch abwägen von Fall zu Fall. Also ich fand den Spiegeltext auch super von dir.
Danke.
Und auch fand den auch total richtig und also auch richtig platziert und auch genau. Richtig, dass der auch von dir war, dieser Text und so. Und deswegen, also da fand ich es völlig okay. Aber es gibt natürlich Fälle, wo man denkt, also wo man auch auf Texte antworten soll, wo man denkt, okay, da ist aber sowieso Hopfen und Malz. Also
so, und die
wie dieser
halt
Tagesspiegel-Text zuletzt zum Beispiel. Ja. Also da hat er dann, ich glaube, Hasnain, Kasim hat die Antwort geschrieben, die auch super war. Mhm. Aber man hat so richtig gemerkt, dass es vergebene Liebesmühe war, weil der Originaltext schon so far out verblendet war.
Ja.
Das war einfach nicht mehr nötig.
Eben, also dass man irgendwie denkt, weil dann entsteht so eine Dynamik, dass man sich wirklich, ja, dass man dann irgendwie so ein, dann wird das so ein eigenes Genre, ja.
wo sich, der Tagesspiegel-Dialog,
wo Leute sich sowas gegenseitig an den Kopf werfen, ja. Könnte ich bestimmt einen ganzen Lebensunterhalt mit verdienen, na, einfach absolut. Nur die ganze Zeit immer, wenn irgendjemand irgendwas sagt, irgendwas Blödes, also irgendwas, nichts Blödes, sondern das alles zu die Banken und zurückzuschreiben und ja. Antworttexte zu formulieren. Aber wie, ja, also habe ich da die Kraft für, ist die Frage. Und wie viel bringt es? Weil je mehr, ja, also man muss, also es ist ein schmaler Grat oder schwer rauszufinden, ab wann man denkt, das erhält sich jetzt gerade selbst und Leute sagen, ja, das ist hier Meinungsvielfalt, wenn man auch einmal nochmal fragt, ja. Aber gibt es Rassismus wirklich? Dass man so denkt, so, ja, ich weiß nicht. Das ist, also das ist echt, das ist eine Frage, mit der ich gerade irgendwie hadere oder wo ich gerade nicht weiß, wie ich damit umgehen soll.
Es verwässert ja den Diskurs mitunter auch sehr. Mhm. Ist ja irgendwie das Problem. Und das ist ja auch gewollt zum Teil.
Ja.
Das ist ja, was einen so kirre macht, finde ich.
Genau, also ja, total. Also dich.
Ich fand das ganz interessant in dem Spiegeltext, das hatte ich mir auch hier irgendwo aufgeschrieben, den hast du auch damit begonnen, dass du sagst, klar, es gibt im Moment viel Rede gegen Rede, viele Diskussionen und Debatten um Identitätspolitik und so weiter. Mhm. Viele sind auch endlos und führen ins Nichts, aber der grundlegende Unterschied, den du da siehst, ist, dass die linke Seite sozusagen durchaus bereit ist, um Inhalte zu streiten und Inhalte zur Disposition stellt und oder beziehungsweise sagt, darum geht's. Und die rechte Seite findet es einfach witzig.
Ja, genau.
So, die findet es einfach witzig, hier den Otto zu spielen.
Ja, genau. So. Das, ich habe es verglichen mit so einem Kind, was, ja. wenn du so diese Situation, was glaube ich Erwachsene gut kennen oder was Kinder auch gut kennen, dass man einfach immer das sagt, was der andere Mensch sagt. Also wenn man sagt, hier, das man sagt zum Kind, zieh dir die Schuhe an und das Kind sagt, zieh dir die Schuhe an ja. Und man sagt, bitte und er sagt, bitte. Und man denkt so, ich meine, also, dass man als erwachsene Person denkt so, ich habe ein Anliegen und du willst einfach nur, du sagst das Gleiche, aber du findest es einfach nur witzig oder willst einfach nur spielen oder mich ärgern oder keine Ahnung was, willst die Situation aufhalten, so kommt es mir vor, dass es, dass ich, ja, das immer auch diese, das sind halt auch, glaube ich, auch so grundlegende Fragen, und jetzt sind wir wieder bei grundlegenden Fragen, die gerade im Journalismus gerade wichtig sind, ist, wie begreift man Meinungsvielfalt? Also ist es, und gerade wenn es um Rassismus geht, merke ich, dass die Leute sich da, glaube ich, noch nicht so, also dass ich, glaube ich, dass Meinungsvielfalt anders begriffen wird in den meisten Redaktionen, als ich sie begreife. Weil ich finde, es ist nicht wichtig, auch abzubilden, dass jemand sagt, ich halte Rassismus für ein Hirngespinst. Ich glaube, das mit dem Klimawandel ist auch ein bisschen übertrieben. Das ist keine Meinungsvielfalt. Das ist ein Verweigern von Fakten. Ja. Wenn Leute immer sagen, ja, aber Frauen sind nicht unterdrückt oder so. Also keine Ahnung, so, wo man denkt, so, na ja, also, das ist keine Meinung. Das ist eine Konklusion aus Geschichte, Daten, Fakten, das ist ja nicht etwas, was man, also man kann darüber streiten, wie man mit diesem Umstand umgeht, aber das alles an sich zu negieren, das ist auch keine Meinungsvielfalt, das ist einfach fahrlässig.
Das ist halt Diskurszerstörung.
Ja. Im Grunde genommen. Ja, also am Ende denke ich manchmal, so in 20 Jahren, gerade wenn es um Klimawandel geht, denke ich das, in 20 Jahren, wenn hier irgendwie, weiß ich nicht,
Holland
abgesoffen ist und keine Ahnung, was wir richtig irgendwie Pandemie Nummer 250 haben. Keine
und es wäre echt schade um Holland, muss man sagen. Ja, ja, tolles Land. Ja.
Gerade für KölnerInnen ist es ein sehr beliebter
Urlaub. Mehr, oh Gott.
Sehr beliebter Urlaubsort. Ja, nee, aber das, wenn wir das haben, dann denke ich manchmal, dann sollen die Leute, die heute schreiben, ja, das mit dem Klimawandel und Fridays for Future, die übertreiben auch so ein bisschen, die sollen sich dann, also die müssen sich dann echt schämen. Also, ich denke, das ist, keine Ahnung, wen spielst du hier in die Karten? Also warum machst du das? Einfach nur aus Prinzip, um einfach mal alles abgebildet zu haben, damit die Leute keine Deutungshoheit haben? Oder wofür? Ja. Und wo, und das hat eben Konsequenzen. Thilo Sarrazins Buch hatte Konsequenzen. Diese ganzen Sachen, dieses, ich halt mal dagegen einfach so, weil es kann ja nicht sein, dass wir jetzt alle uns einig sind, dass Rassismus ein Ding ist oder, oder, weiß ich nicht, Sexismus oder Klimawandel oder so. Ja. Ist ja auch so bescheuert, dass diese ganzen Dinge so, also, das Klimawandel, dass die Leute, die Klimawandel anerkennen, auch more likely sind, Rassismus anzuerkennen. Ja. Das müsste ja eigentlich gar nicht, also auf den ersten Blick denkt man so, das müsste ja eigentlich gar nicht so sein. Also es finde ich schon interessant, dass die AfD quasi sagt, Klimawandel ist nicht real und Rassismus auch nicht, weil es halt doch irgendwie zusammenhängt. Aber es ist gar nicht so offensichtlich, aber anscheinend schon. Also dass das, das Klimawandel auch zu so einem linken Thema gemacht wird.
Ja, man hat das Gefühl, alles, wo man sich auch nur im Kleinsten, wo sich Leute auch nur im Kleinsten umgewöhnen müssten als Konsequenz, wird bekämpft von rechter Seite oder so.
Genau.
Und dann, und was du jetzt gerade gemeint hast, das ist etwas, was mich auch regelmäßig fuchsig macht, wo ich auch andauernd Tweets schreibe, die dann doch wieder lösche, weil ich denke, oh nee, ich will auch mich gar nicht darauf einlassen. Aber so Leute, die sich so gefallen in der Pose desjenigen, der, und da kann man wirklich völlig beruhigt der sagen, weil es fast immer Männer sind, desjenigen, der irgendwie, der so über dem Diskurs steht, der so ein bisschen so Ulf Poschert-mäßig, der dann so, der dann immer wieder so eine Line droppt, die so alle Voko gleichzeitig
Haram
beleidigen soll.
Boah,
ja, genau. Und da verzweifle ich auch regelmäßig dran, weil ich denke irgendwie so, warum, was ist denn dein, wieso hast du denn deinen Lebenszweck darin auserkoren, einfach nichts ernst zu nehmen und irgendwie Leuten, die ein Anliegen haben, das Leben zur Hölle zu machen.
Ja.
Das ist auch etwas, was, also da muss so viel schiefgegangen sein.
Ich frage mich wirklich, wie Ulf Poschert nachts schläft. Ich kann es nicht verstehen. Wahrscheinlich deckt er sich zu mit seinem ganzen Geld, keine Ahnung, I don't know. Aber es ist halt so. Aber
ich glaube, Matthias Döpfner bringt ihn ins Bett und
trocknet seine Tränen mit dem 100-Euro-Schein, die er hat. Aber nein, aber ich finde einfach so, genau, bei solchen Leuten denke ich manchmal so, wie kannst du nur? Ja. Wie kann, also, really? Ich finde das, ich bin, ja, das ist vielleicht mein, da bin ich noch nicht desillusioniert genug, dass ich halt mir diese Frage überhaupt noch stelle. Und das will ich will auch gar nicht an diesem Punkt kommen, wo ich so super abgeklärt bin. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass man irgendwann mal halt so sehr zynisch und bitter wird, weil das halt so schnell passieren kann.
Ja, aber ich glaube, das ist angelegt. Also ich habe das, ich bin das auch noch nicht geworden und ich finde das schon immer so schlimm, dass es so Leute gibt. Aber ich denke dann auch immer so, naja, aber ich, das kann mich nicht dazu bringen, auch so zu werden.
Ja,
oder?
Ja, das ist nämlich das Ding, weil dann am Ende ist man genauso. Und das ist ja dann auch scheiße, auch wenn man es verstehen kann. Also wenn ich manchmal irgendwie sehe, Leute, die vorher, Jahre oder Jahrzehnte vorher schon irgendwie gegen diese ganzen Ungerechtigkeiten angeschrieben haben, die sich jetzt zurückgezogen haben und sagen, wisst ihr was, macht das mal lieber allein, weil ich habe gar keinen Bock mehr, dass ich denke so, boah, blüht mir das auch, weil also, ich kann nicht garantieren, dass ich das, wie lange ich das durchhalte, ich weiß es nicht, dass ich irgendwann auch sage, wisst ihr was, ich verziehe mich hier auf so eine Hütte in den Bergen und mache hier einfach mit meinen, weiß ich nicht, 10 Leuten irgendwie eine kleine Kommune auf und chill einfach, weil ich kann nicht mehr.
Wäre auch schön.
Wäre auch schön. Ja. Ist auch immer noch eine Option. Ich sage nicht, dass das nicht so sein wird.
Glaubst du, dass das ist etwas, was ich mich oft frage und du hast ja auch ein bisschen Einblicke sozusagen, dass Deutschland ein extremes Problem mit einer nicht gewachsenen Debattenkultur hat, weil zum Beispiel etwas, wo ich immer sehr neidisch bin, und ich meine, ich will es jetzt auch nicht glorifizieren, weil es gerade jetzt die Trump-Jahre da auch sehr viel Defizite offengelegt haben, aber in Amerika zum Beispiel, du bist ja, deine Mutter ist Amerikanerin und deine Oma auch, mit denen du irgendwie aufgewachsen bist in Köln und so. Und du warst ja auch ein Jahr, glaube ich, in Philadelphia zum Austausch und so. Und hast da ja auch Verwandte in Philadelphia.
Genau, ich habe bei meinem Onkel gelebt und bei meinen Cousinen.
Und glaubst du, dass, weil da ist ja in der Schule, gibt's ja Debating. Mhm. Also da ist das, wird das ja sozusagen von vornherein mitgegeben.
Yeah.
Eine Debattenkultur und wie man eine Debatte führt und dass das auch wichtig ist, Debatten zu führen und so, was in Deutschland in Schulen nicht stattfindet.
Yeah.
Es gibt keine Debattenkultur in deutschen Schulen. Und hier ist alles top-down, der Lehrer sagt und es gibt mal so im Religionsunterricht, macht man eine Pro-Kontra-Liste oder so, aber das war's dann.
Ich finde das auch so, also ich finde das, ich habe letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen, dass ich denke, ich hätte so gerne, wäre ich in einem Debattierclub gewesen als Kind. Ich glaube, das hätte ich richtig Ich hätte es richtig gut gefunden und finde nämlich auch, das ist zum Beispiel etwas, was ich super finde an US-amerikanischer Kultur, dass man einfach debattiert. Also, dass man irgendwie, so anstrengend das auch sein kann, aber dass du halt lernst, deine Argumente zu schärfen, ja, und wirklich so zu streiten und auch auf so einer Sachebene zu streiten. Also, dass du das wirklich auf der einen Seite so, ja, weil ich glaube, dieses Deutsche sind dann doch sehr, auch in ihrer, ja, sind jetzt nicht die emotionalsten Menschen, aber wenn es dann um Debatte geht, dann sind Leute dann doch schon sehr schnell sehr verletzt, also sehr fragil. Also du kannst einfach gar nicht auf so einer Sachebene bleiben. Das finde ich irgendwie spannend. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das natürlich auch so eine Gefahr birgt, dass du denkst, also dass du das auch so zu einem Sport machen kannst und denkst, alles ist debatable, wir können einfach mal alles debattieren. Und das, was ich zum Beispiel, was ja auch immer schrittweise irgendwie abgebaut wird, aber was ich ja toll finde, zum Beispiel, als ich in der Schule war in Philadelphia, was ich gemerkt habe, was da total fehlt, ist halt einfach mal Aufsätze schreiben, also dass man denkt, formulier mal deine eigenen Gedanken.
Ja, so, ins Thema mehr rein.
Genau, also versuch, Gedanken zu formulieren. Wenn man das beides so kombinieren würde, dann fände ich, wäre das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Genau, und ich habe auch, ich finde, das merke ich auch total oft, dass Leute, wenn sie mein Buch gelesen haben oder wenn sie auf Lesungen kommen, so ein bisschen enttäuscht sind, dass ich ihnen nicht einfach sage, was sie machen sollen. Dass sie einfach sagen so, guck mal, ich will gar nicht rassistisch sein, sag mir einfach, was ich machen soll, dann mache ich es nicht mehr oder dann mache ich das. Just tell me. Und ich denke so, ja, aber so leicht ist es nicht. Also wir müssen halt schon irgendwie das auch verinnerlichen und dann daran arbeiten und keine Ahnung was. Aber das Leute einfach gar keinen Bock haben, irgendwie sich wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen. Also wirklich auch auf einer Sachebene, vielleicht aber auch auf einer persönlichen, emotionalen Ebene wollen sich Leute damit nicht auseinandersetzen. Geht in Deutschland nicht.
Du hast auch mal in einem Interview erzählt, dass, und das, ich fand's echt, das war, glaube ich, relativ ernst, aber ich fand's einfach wahnsinnig witzig. Da hast du irgendwie erzählt, weil da ging es auch darum, wie das so ist, wenn du sozusagen Menschen auch auf ihr rassistisches Handeln hinweist oder darauf hinweist, dass sie sich gerade rassistisch verhalten haben.
Ja.
Und hast du erzählt, dass du das schon also auch in linken Räumen gemacht hast und die Leute dann angefangen haben zu weinen und du dich dann entschuldigen musstest.
Ja, also das sieht man auch, das sieht man, also es gibt da auch Aufnahmen, also du kannst so White Fragility quasi googeln und du siehst, du kriegst dann so Aufnahmen von jemandem, der irgendwie, wo Leute, die quasi mit Rassismus, mit einem Rassismusvorwurf konfrontiert werden, absoluten Meltdown kriegen und sagen, das ist so unfair, du weißt gar nicht, was ich alles gemacht habe, und meine Freunde sind schwarz und ich keine Ahnung was.
War doch auch zuletzt so eine Influencerin, die irgendwie gesagt hat, so, ich fand als Kind immer Michael Jackson super.
Echt? Oh Gott, das habe ich nicht mitbekommen, ich bin ganz froh. Aber
ich glaube, sie hat das N-Wort gedroppt in so einem Livestream auf Insta und dann haben alle zu ihr gesagt, hast du den Arsch auf irgendwie? Mhm. Und dann hat sie gesagt, Leute, ich war übermüdet und ich wurde von Trollen da die ganze Zeit irgendwie provoziert und so. Mhm. Und da ist mir das halt rausgerutscht. Aber ich kann gar nicht rassistisch sein, denn ich war als Kind Riesenfan von Michael Jackson.
Ai.
Und alles so, oh Mann.
Ja, genau sowas. Also das sind, also dieses Zusammen, also wenn, also das finde ich nämlich auch so interessant und da das zu beobachten, wie du halt, wie Leute quasi, wenn du sagst, das, was du gemacht hast, das, was du gesagt hast, das ist rassistisch oder ist zumindest von einem rassistischen Denken beeinflusst oder so, von Vorurteilen beeinflusst, dass für Leute die Welt zusammenkracht. So klein diese Handlung auch war, ist so, ich habe irgendwas mit Rassismus zu tun, ich habe das irgendwie verinnerlicht, das kann nicht sein. Ja. Und so völlig, also auch warum fangen Leute an zu weinen? Das frage ich mich halt wirklich. Also so, was ist daran so verletzend, dass Leute so schockiert sind und so einen Schmerz haben, dass sie, weil es irgendwie im Raum steht, dass sie eventuell auch die Fähigkeit haben, rassistisch zu sein und es höchstwahrscheinlich sind und so. Also, dass das immer noch mehr wiegt als der Rassismus an sich, ne? Und dass man irgendwie leider in dieser Situation total oft ist, als Mensch, der von Rassismus betroffen ist, aber generell das gerne auch anspricht. Also du könntest das auch erleben, wenn du jetzt als weiße Person irgendjemanden auf Rassismus ansprichst, könnte die Person auch anfangen zu weinen. Also das ja, dass Leute einfach mit so einer krassen Art reagieren und dass wir eben gerade, wenn es um diese ganzen bescheuerten Debatten um Cancel Culture und Identitätspolitik ja darum geht, dass es ein Riesenproblem ist, dass Leute als antisemitisch oder rassistisch oder so und so betitelt werden, wenn ich denke, aber ist nicht der Rassismus und der Antisemitismus und der Sexismus das eigentliche Problem? Ja. Also jetzt auf einmal ist es viel schlimmer, so bezeichnet zu werden und die und der eigentliche Inhaltsgegenstand wird auf einmal wird so, ja, das wird so vertauscht. Das ist, ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, dass das immer noch bis heute funktioniert.
Ja. Ich finde diese, also die Cancel Culture Debatte ist auch wirklich eine Debatte in Deutschland, die im Grunde genommen nicht zu ertragen ist.
Ist es auch. Also es ist, also erstens, weil ich finde das ja, ich finde, dahinter stecken ja schon interessante Fragen. Die ist so, was macht man, wenn jemand irgendwie was, also so diese Internetdynamiken von jemand wird outgecallt und dann gibt es diesen Shitstorm und es ist so eine psychische Belastung und was macht man danach? Und das kann manchmal sehr einen guten Effekt haben, es kann aber manchmal auch schief gehen und manchmal ist es so ungerecht und also diese ganzen Fragen sind ja interessant.
Na ja.
Aber dann werden sie irgendwie angewandt auf Leute, wo man denkt, keine Ahnung, also ihr seid, also ist das, this is not what we are talking about, also keine Ahnung, Leute, die irgendwie Comedy-Programme haben im Ersten und weiß ich nicht, ausverkaufte Touren und irgendwelchen Titelseiten sind und die ganze Zeit sagen, ich werde gecancelt, ich darf nirgendwo mehr hin. Really? Weil du bist ja hier.
So als Schlagzeile steht dann da, ich werde gecancelt, auf der Zeitung vorne drauf mit dem Bild.
Genau, und man denkt so, nee, ich glaube nämlich gerade nicht, dass du gecancelt wirst. Ja. Also das ist das ganze Ding. Ja,
das ist dieses, das ist wirklich dieses Vergiften des Diskurses, sich sozusagen in einen Diskurs zu werfen, der gar nicht von ihnen handelt. Also weil sie ganz offensichtlich nicht gecancelt sind, sondern erfolgreicher denn je.
Ja.
Wohingegen es natürlich auch eine toxische Internetkultur gibt, die Leute outcallt oder versucht irgendwie kaputt zu machen oder so, die man über die durchaus streitbar ist und über die man
definitiv
auch reden muss
ja.
und kann und so, die aber damit erstmal gar nichts zu tun
ja.
hat. Also wirklich komplett anderer Planet ist und
ja.
so. Und dann, aber weil es irgendwie gerade in ihre Erzählung passt, vermischen die das dann so und so, das ist auch wirklich.
Ja.
Macht einen irre.
Es macht einen irre, auch zum Beispiel, wenn, also auch mit dieser ganzen Tagesspiegel-Geschichte, ne, dass jemand irgendwie einmal sagt, ja, Rassismus ist, das stimmt doch gar nicht, was sie alle sagen und die machen das nur, um Geld zu verdienen und so weiter.
Ja.
Und danach sagen, boah, ich habe so einen Hass erfahren. Man denkt so, ja, aber hast du nicht angefangen mit dem quote-unquote Hass? Ich finde, Hass ist auch so, wird leider irgendwie, das ist dann auch immer so sehr schwer zu greifen, weil Hass ist definitiv ein Thema, aber das wird dann auch so inflationär benutzt. Wenn jemand sagt, so, ich fand deinen Artikel scheiße, ist es dann direkt Hass?
Naja, absolut.
Oder ist das noch harte Kritik? Keine Ahnung, was. Und da, also.
Ist ja auch die gleiche Person, die sich dann darüber gefreut hat, dass sie 1000 neue Twitter-Follower hat, wovon irgendwie 99% irgendwelche rechten Accounts waren.
Ja.
Und so. Also, es wird dann so weird, weil nicht mehr differenziert wird irgendwie.
Ja, und ich irgendwie denke, ja, aber jetzt gerade freust du dich. Also darüber, dass du Aufmerksamkeit bekommst, weil du sagst, Rassismus ist gar nicht so ein Riesending, könnte man dir jetzt nicht auch vorwerfen, dass das ein Geschäftsmodell ist?
Naja.
Also es ist halt so, was ist im Kapitalismus kein Geschäftsmodell? Ich weiß es jetzt auch nicht. Also es ist so, keine Ahnung, es nervt mich einfach.
Das stimmt. Am Ende läuft, also egal von welcher Seite man aus über solche Sachen nachdenkt, über Rassismus, über rassistische Strukturen, über rassistische Reflexe, die es ja auch ganz viel, die auch ganz viel verankert sind in der Gesellschaft. Aber auch wenn man über Corona oder Corona-Management nachdenkt, zum Beispiel jetzt auch wieder in der Bild-Zeitung durch den Wieler so ein rassistischer Artikel, der irgendwie sagt, ja, hier im Krankenhaus liegen vor allem irgendwie migrantische Personen und so. Und dann da so einen Zusammenhang herstellt, aber verkennt, dass das meistens die sind, die diese prekären Scheißjobs machen,
eben,
die deswegen am meisten Menschenkontakt haben.
Ja.
Und das findet da nicht statt im Artikel, sondern wird gesagt, wir sind am leichtsinnigsten oder so. Aber egal von wo aus man quasi all diese Debatten betrachtet, wenn man die alle zu Ende denkt und immer so überlegt oder beziehungsweise so zurückdenkt und immer überlegt, wo kommt sowas her, wie kann sowas entstehen, dann, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder hier zu propagandistisch klingen oder so, aber dann habe ich das Gefühl, dass man im Grunde genommen allen Fällen immer auf den Kapitalismus zurückgeworfen wird.
Ja.
Es ist irgendwie einfach immer am Ende alles ein Geschäftsmodell.
Ja.
Für irgendwen.
Eben, also ich denke auch ganz am Ende steht halt, kommt man nicht drum rum, um Kapitalismus zu sein. So, und ich denke auch, ich bin da auch so, ach ja Gott, das wird dann auch nochmal so ein ganz anstrengendes Feld und so weiter.
Mega. Vor allem, ich weiß auch, das Ding ist ja auch, ich weiß auch gar kein besseres System. Also ich glaube, dass Kapitalismus das Logischste eigentlich ist,
ja.
Aber er wird halt so kaputt gemacht.
Genau, also die Sache ist halt eben, weil ich denke auch, ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht, ich finde Kapitalismus ist definitiv der Grund, warum wir in so einer hierarchisierten Welt leben. Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung hat auf jeden Fall was mit Kapitalismus zu tun. Warum gibt es diese, weil auch wenn Leute immer sagen, ja, wir müssen über arm und reich reden und gar nicht über Sexismus oder Rassismus, wo ich denke, ja, aber das eine hängt ja mit dem anderen zusammen.
Also
das eine gibt es ja, um zu garantieren, wer eher reich ist und wer eher arm ist. Das ist die Funktion von struktureller
Diskriminierung. Das sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit der Themen.
Exactly, genau. Ja. Also, dass man deshalb es auch nicht die Lösung sein kann, zu sagen, wir verteilen einfach, die Gruppe wird diverser, die Gruppe der Reichen wird diverser, und die Gruppe der Ausgebeuteten wird auch diverser. Ja. Das ist ja auch nicht geil. Also, so, dass man denkt so, nee, das, also, wir müssen auch über Kapitalismus sprechen und, darüber, dass der, so wie er jetzt gerade funktioniert, es immer so ist, dass es eine Masse gibt, viele Leute, die für das Wohlbefinden von wenig Leuten arbeiten. Und das ist nicht okay.
Ja.
Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Weil ich denke nämlich auch, ich habe überhaupt gar kein, ich bin überhaupt kein Fan von Kommunismus. Ich finde das nicht cool. Ich hätte auch gar keinen Bock da drauf. Aber es ist halt eine Frage, aber ich wünschte, man könnte das mal so diskutieren, zu sagen, das eine würde, also dieses System würde das und das bedeuten, würde vielleicht bedeuten, dass man besser regelt, dass man eine größere Gleichberechtigung oder eine gleichere Verteilung von Ressourcen garantieren kann in sozialistischen, kommunistischen Systemen, wenn einfach der Staat sagt, ihr kriegt einfach alle diese Portion oder das und das kriegt ihr alle so. Das ist das, das wäre gut. Auf der anderen Seite wäre man extrem eingeschränkt. Und ja, es ist halt, keine Ahnung, eben, ich habe auch noch keine gute Lösung, aber ich würde mir halt wünschen, dass man das auch so diskutieren könnte, ohne dass es sofort heißt, ne, ich bin
Kommunistenträume.
Genau, ich bin diktaturverherrlichend oder will die Demokratie stürzen oder so. Aber dass man sich halt wirklich mal überlegen muss, und gerade wenn es um Klimawandel und Corona und so weiter geht, dass man denkt, okay, wenn es hier darum geht, dass wir Ressourcen ausbeuten, wäre es nicht vielleicht schlauer, wenn wir sagen, okay, ihr könnt halt nur so und so viele Ressourcen haben und da irgendwie einen Deckel drauf legt, ja, dann sind wir schnell bei Kommunismus, aber ist es vielleicht der Weg, die Welt zu retten? I don't know. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ich habe wirklich gar keinen Bock drauf. Ich wünschte, Kapitalismus würde, der Markt würde sich selbst regeln, regulieren, aber tut er halt nicht. Also ja, das sind aber auch so Fragen, wo ich auch denke, ja, schwierig, aber ja, sie stehen halt an. Aber es sind noch sehr tabuisiert.
Ja, ich denke auch immer, im Grunde genommen, es gibt ja diese Systemideen oder Systeme wie Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus. Und die sind alle gar nicht so alt. Die hat ja irgendwann mal irgendjemand erfunden.
Ja.
Und dann denke ich immer so, man müsste auch eigentlich wieder Neues erfinden können.
Oder?
Das muss doch irgendwie gehen.
Gerade in so einem digitalen Zeitalter denke ich, bestimmte Dinge könnte man doch gut regeln. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen, denke ich, das ist vielleicht auch utopisch, aber bestimmte, also weil das, was zum Beispiel, das, was ja ein ganz großer Punkt ist, ist ja der Punkt der Verwaltung. Wie implementiert man überhaupt so ein System? Wer hat das in der Hand? Wer regelt das? Und ich weiß, dass künstliche Intelligenz mit Machine Learning oder so weiter, dass die natürlich die Ungerechtigkeiten eins zu eins übernehmen oder manifestieren, weil die halt ja auch nicht keine Ahnung, weil die ja nur von dem ausgehen, was jetzt ist. Und wenn es jetzt Ungerechtigkeit gibt, dann werden die das auch weitertragen. Mhm. Aber trotzdem denke ich so, man könnte, wenn man da, kann man das nicht irgendwie so, kann man nicht so ein Programm schreiben?
Dass das so unlearned.
Ja, oder zumindest, wo ich denke, weil ganz viele, ich gehe jetzt mal von Klimawandel aus oder von ich sage einfach mal von einer ungerechten Verteilung von Ressourcen.
Ja.
Manche haben sehr viel, andere haben sehr wenig. Und manche haben viel zu viel und andere haben viel zu wenig. Kann man das nicht irgendwie so regeln, dass wir einfach einen besseren Überblick haben, wer was hat und wer was braucht und das irgendwo, also die Frage liegt halt an Mobilität und Digitalisierung. Das sind aber alles so wirklich sehr theoretisierte Ansätze. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, bis wir da wirklich hinkommen würden, so eine super coole Infrastruktur mit so einem super coolen digitalen Programm zu etablieren, was wahrscheinlich bedeuten würde, Privatsphäre AD und so weiter, ist die Welt wahrscheinlich schon richtig straight Richtung Klimawandel. Das heißt, vielleicht funktioniert es auch nicht. Aber es wäre mal schön, wenigstens mal drüber nachzudenken.
Man muss ja quasi ein System erschaffen, das den Leuten eine individuell sozusagen eine individuelle Form von Freiheit zugesteht und natürlich auch lässt und denen auch die Möglichkeit gibt, diese Freiheit auszuleben und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Gemeinschaft nicht unter dieser Freiheit leiden muss. Also
ja.
In der Stadt muss halt nicht jeder ein Auto haben, so genau. Ganz simpel. Es gibt ja auch diese Videos auch schon von so holländischen Städten, wo die so geile Fahrradlanes angelegt haben, wo es dann zum Beispiel auch im Viertel ein riesen unterirdisches Parkhaus gibt, wo die Straßen jetzt einfach nur noch bevölkert werden von Bewohnern und grün sind und toll aussehen und so. Also es gibt ja Ideen und Möglichkeiten, das so umzusetzen, dass sozusagen die Freiheit minimal leidet und trotzdem alle eine neue Freiheit dadurch generieren und
genau.
viel besser genießen können und so.
Genau.
Und da muss man ja irgendwie hin.
Ja, weil wenn es jetzt zum Beispiel, also man würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, man würde die Städte oder generell, ja, vor allen Dingen die Städte so gestalten, dass wir keine Autos mehr haben oder sehr, sehr wenig Autos haben. Autos nur zu wirklich, weiß ich nicht, wenn hier Leute
Transport,
Leute müssen irgendwas anliefern oder so. Das würde so viel ändern. Und das würde dann wiederum vielleicht ändern, dass, weil die Leute denken ja bei Mobilität so zum Beispiel, wenn man sagt, ja, man muss den Flugverkehr einschränken, weil es ist einfach zu umweltbelastend. Aber würden wir eine autofreiere Gesellschaft haben, müssten wir vielleicht ja gar nicht mehr irgendwo hinfliegen? Kann das sein? Ist das so? Würde das dann direkt?
Also, ich bin ja, ich finde Reisen ja toll, ne?
Ich liebe Reisen.
Ich tue mich auch, ich fahre zum Beispiel auch wahnsinnig gerne Zug, also ich habe kein Problem damit, in Europa irgendwie alles mit Zug zu erledigen. Ich fahre gerne mit Zug nach Italien und so, das ist für mich alles cool, so.
Ja.
Ich möchte aber natürlich, was Reisen betrifft, habe ich natürlich auch Bauchschmerzen, weil ich ja eigentlich auch gerne so, keine Ahnung, auf andere Kontinente will, in die Staaten,
ja.
wo auch immer und so. Und das dann mir auch, bin jetzt auch 20 Jahre gar nicht geflogen, tatsächlich. Da denke ich dann so, dann kann ich mir jetzt mal so gönnen, so ein bisschen. Aber da denke ich zum Beispiel, der Drang der Menschen nach Reisen ist so groß, dass ja im Grunde genommen der Weg, also dass man da ja wieder den Kapitalismus nutzen kann, in seiner Mechanik und sagen kann, dann findet doch bitte so schnell wie möglich einen Weg, der umweltverträglicher ist als jetzt, als Kerosin, als so, findet doch andere Techniken, die so schnell wie möglich marktreif sind, damit Reisen umweltfreundlicher passieren kann.
Ich glaube, am Ende ist halt die Frage, setzen wir, also je mehr sich die Krise zuspitzt, desto mehr müssten wir irgendwie sagen, wir machen eine Sache sehr konsequent.
Ja.
Und man könnte, und deshalb ist halt die Frage, machen wir einen auf Turbokapitalismus sozusagen und sagen, wir nutzen die Innovationskraft, weil Innovationskraft ist in einem kapitalistischen System am stärksten.
Ja.
Nutzen wir das, um jetzt irgendwie superschnell klimagerechte Lösungen zu finden fürs Fliegen, für Landwirtschaft, für Oder wird das genau, geht das extrem schief, wenn wir irgendwie alle unser Vertrauen in Kapitalismus setzen und wird das alles nur noch ganz furchtbar. Und am Ende sind wir halt, haben wir so ein Wolf of Wall Street-Szenario, wo Leute einfach nur bescheißen und einfach irgendwie alles nichts gebracht hat. Und wir sind im Untergang geweiht. Oder machen wir einen auf, okay, wir vertrauen jetzt irgendwie sozialistischen Strukturen und wir fahren einfach zurück und wir scheißen mal auf Innovation und so. Wir gehen jetzt einfach einen Schritt zurück und wir machen jetzt einfach so ein bisschen mehr, genau, also keine Ahnung, Leute müssen sich irgendwie wieder ein bisschen mehr auf sich selbst besinnen und Selbstversorgung und Community und keine Ahnung was und wir halten das so zusammen. Würde auch funktionieren. Ja. Das würde nicht so viel Innovation bedeuten, das würde eher eine innere Einstellung bedeuten, die man irgendwie ändern müsste und so ein bisschen loslassen, dass man sagt, okay, ja, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mehr in die USA können, so schnell oder so. Kann man das eher loslassen? Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Weil ich denke zum Beispiel auch, ich finde Reisen so wichtig. Und ich finde es auch zum Beispiel, da merkt man auch, ich finde als schwarze Person ist es nämlich auch, also für mich ist es sehr wichtig, in die USA zu reisen wegen meinen Verwandten. Aber für mich ist zum Beispiel so ein Urlaubsziel wie Brasilien oder Ghana nochmal auf eine andere Art und Weise interessant, weil ich mich da als Urlauberin ja anders fühle. Mhm. Also, weil ich irgendwie da, ja, weil es irgendwie, weil ich da so ein bisschen auf den Spuren meiner Herkunft und meiner Geschichte bin oder verwandter Geschichte, afrodiasporischer Geschichte, afrikanischer Geschichte und ich diese Orte sehen möchte, weil es irgendwie eine Aufarbeitung auch für mich ist und das ist in einer globalisierten Gesellschaft, das ist halt super schwierig. Wir sind halt sehr, also hier leben halt sehr viele Leute, deren Heimaten irgendwie auf die auf der Welt verteilt ist, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer eine super große Diaspora haben und wo die einen Verwandten irgendwie in Kanada leben, die anderen irgendwie in, weiß ich nicht, Vietnam und die dritten leben in Schweden oder keine Ahnung was. Ja. Und du bist halt, also dürfen die sich jetzt nicht mehr sehen? Das sind halt auch so Fragen, wie gesagt. Ach, keine Ahnung, jetzt bin ich irgendwie gefehlt.
Nee, ja, stimmt,
aber das sind halt so, ja, es ist halt alles nicht so einfach. Am Ende müssen wir irgendwo sagen, ja, das geht jetzt nicht mehr.
Na, aber vielleicht ist es ja so, dass wenn man sozusagen so eine Mischform findet aus so einer staatlichen Regulierung und Kapitalismus. Also weil ich glaube, dass es die gibt. Und ich finde, ein Beispiel, wo man sie so ein bisschen beobachten konnte, sind Zigaretten. Ich habe früher wahnsinnig gerne geraucht und habe dann einfach irgendwann aufgehört. Deswegen bin ich für den Markt sowieso verloren. Aber Zigaretten waren wirklich immer was sehr Normales und auch vor allem auch in Deutschland auch sehr lange noch allgegenwärtig und glaube ich eines der größten Raucherländer der Welt hier so. Und dann wurde es halt verboten beziehungsweise eingeschränkt. Erst die Werbung und dann später eben in Gaststätten nur noch draußen. Also es wurde ungemütlich gemacht sozusagen zu rauchen. Und seitdem ist aber nicht nur das Rauchen extrem zurückgegangen, also Zigarettenverkäufe extrem runtergegangen, sondern die ganzen Zigarettenfirmen haben jetzt alle Zigaretten entwickelt, die nicht mehr so schädlich sind, vermutlich, oder die keinen Rauch mehr haben, die nicht mehr stören. Also da sieht man ja, dass sozusagen die staatliche Regulierung dazu geführt, dass der Kapitalismus wieder eine neue, also wieder Innovationskraft angeworfen hat und eine neue technische Lösung gefunden hat, weiter irgendwie Reibach zu machen sozusagen. Und das ist, finde ich, ein Beispiel, wo es funktioniert hat. Und wenn man das auf so einem bigger Scale probieren würde mit Fliegen zum Beispiel oder so, who knows, ob das nicht dann dafür sorgen könnte, dass das auch da besser funktioniert.
Das glaube ich auch. Ich glaube, letztendlich wäre das die Lösung. Das Problem ist dann aber auch wieder, also irgendwo müssten diese Sachen ja auch dann auf einer globalen Ebene beschlossen werden.
Naja.
Weil ich glaube, das Problem ist oft, dass dass in einer globalisierten Gesellschaft globalisierte Unternehmen oft ausweichen. Und auch wenn hier der Markt für Zigaretten extrem gesunken ist und die Zigaretten weniger schädlich sind, ist der Markt für Zigaretten insgesamt weltweit hochgegangen, immer noch und steigt immer noch. Das heißt, weil diese Firmen auf andere Länder ausgewichen sind. Und zum Beispiel auch, wenn wir hier sagen, okay, der Fleischkonsum geht, wenn auch nur sehr langsam, immer weiter runter, steigt der global doch. Und diese Unternehmen, die quasi gezwungen werden, also berechtigterweise gezwungen werden, hier irgendwo ein besseres Produkt anzubieten oder wenn sich neu zu gestalten, machen das zwar hier, aber irgendwo anders weichen sie dann doch aus. Ja. Und das ist halt Also deshalb denke ich, das heißt nicht, dass deine, dass die, das, was du gerade gesagt hast, dass das nicht die, der richtige Lösungsansatz ist. Wir müssten nur irgendwie garantieren können, dass das, dass nicht die, also Länder, wo es irgendwie, die quasi weniger Ressourcen haben, weniger Macht haben, dass die nicht quasi dann drunter leiden oder dann da zugeschüttet werden, genau. Das sind halt einfach so Fragen. Ich glaube aber, ja, jetzt werde ich gerade wieder so ein bisschen hoffnungsvoller, dass man das schon irgendwo anpacken könnte, also dass das gehen würde und dass es so eine Mischform geben müsste. Es ist am Ende bleibt, ist es wirklich auch eine Frage der Moral. Also ja, Unternehmen müssten eigentlich.
Aber es ist kein gutes Zeitalter für Moral, muss man ehrlicherweise sagen.
Und das liegt auch am Kapitalismus.
Ja, das liegt auch am Kapitalismus. So. Das ist, ich habe auch, ich bin in letzter Zeit, denke ich, ganz viel drüber nach, das ist ein, dieses, über diese Zeit, in der wir leben, dass die mal in die Geschichtsbücher eingehen wird, als das große Zeitalter der Verantwortungslosigkeit, weil in allen Belangen, egal wo es ist, niemand mehr Verantwortung übernimmt und noch vor 10, 20 Jahren war das viel selbstverständlicher. Ich glaube, dass das ein bisschen mit dem Börsencrash losging, aber das ist, das führt wahrscheinlich zu weit, das jetzt.
Ja, genau, aber ich bin da deiner Meinung, weil man sich so fragt, was ist denn eigentlich mit unserer Generation, dass die irgendwie, also unsere Generation wird ja immer so dargestellt als die einen, die so auf der einen Seite so keinen Bock auf nix haben, also so verweichlicht sind und nichts irgendwie, also nur traurig sind, alles ist denen zu viel und gleichzeitig haben sie gar keinen Bock und haben keine Verantwortung und wollen eigentlich nur Party machen. Auf der anderen Seite sind sie irgendwie immer unzufrieden und so weiter. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir echt viele Sachen erlebt haben, die jetzt nicht, also auch, wo die jetzt irgendwie nicht lebensgefährlich waren, aber wo wir gesehen haben, das, woran wir, das, was uns erzählt wurde, stimmt nicht. Und das eine ist der Börsencrash, das andere ist aber auch 9/11. Also, dass du halt, und jetzt wieder mit Corona und was da priorisiert wird und was nicht. Also, wir haben schon ziemlich krasse Sachen erlebt und mitbekommen, wo wir, also, was uns dazu gebracht hat, zu denken, irgendwie stimmt das alles nicht. You are lying. Ja, genau. Daher ist es so, glaube ich, das liegt daran, dass wir so verwirrt und müde sind die ganze Zeit.
Na,
als
na,
Generation.
Absolut. Das glaube ich auch.
Und Podcasts haben, wo wir uns selbst therapieren.
Bevor ich jetzt zum Ende komme, gibt es noch, also weil es wirklich, du musst unbedingt ganz bald wiederkommen, weil es noch 37 Milliarden andere Dinge gibt und wir könnten das jetzt wirklich auch ewig vertiefen. Ich habe mir noch so viele Sachen aufgeschrieben, aber ich muss noch eine Sache klären, dringenderweise. Wir haben ja auch schon über deine Mutter gesprochen, Amerikanerin, Tänzerin, Choreografin, hat sogar für Pina Bausch getanzt und gearbeitet, hat auch in Amerika an großen Haus gelernt und von der hast du ja immer auch so ein bisschen mitbekommen, so Ballett, Tanztheater, Modern und sowas. Hast du auch irgendwann mal erzählt, dass du so Tanzsnob wärst oder gewesen wärst, dass du am Anfang quasi erst nur weißen Tanz als wahren Tanz angenommen hast. Aber es gibt natürlich auch so Beispiele wie so Evan Ailey oder so, wo dann so also wo auch schwarze Tänzer sind und die also Unglaubliches leisten und wahnsinnig tolle Tanz.
Ja, auch so in dieser Hochkultur Erzählung. Sich etabliert haben.
Genau.
Ne? Also Evan Ailey und
Und dein Vater, Theaterpädagoge, hat dann auch mal einen Café gehabt in Köln und so. Mhm. Der ist Deutscher, irgendwie holländischen Familienhintergrund noch.
Ja, aber so. Das ist nicht so wichtig.
Naja. Und jetzt kommt aber etwas, wo ich sagen muss, wo ich mich frage, wie du das ausgehalten hast als Kind, all die Jahre, die ganze Zeit mit deinen Eltern, ob das nicht ein wahnsinniges Stigma gewesen ist. Denn ich habe irgendwo gelesen, dass dein Vater eigentlich aus Düsseldorf kommt.
Oh, ich dachte jetzt gerade, was kommt jetzt? Ah ja.
Das ist doch nicht auszuhalten als Nippeser Mädchen.
Es war tatsächlich, also es ist eine der vielen Dinge, wo ich dachte, hier stehe ich zwischen den Stühlen. Das ist eine Sache, eine Kontinuität, die sich irgendwie in meinen Identitäten irgendwie fort...
Schwierig war das wahrscheinlich.
Ja, schwierig. Also weil es tatsächlich so war, dass ich natürlich, also das weißt du als Kölner, wie man halt schon einfach, also was er für eine Macht ist, dieser Kölner Patriotismus, also den man einfach so mitbekommt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen, aber irgendwie ist man so völlig, man rastet aus, wenn man den Dom sieht und keine Ahnung. Und auch wenn man, ich hasse Karneval, aber trotzdem, wenn ich nicht, trotzdem fühle ich mich dann verbunden, wenn dann irgendein Karnevalslied kommt und so weiter. Und in, aber meine Oma ist, war in Düsseldorf, ich war sehr oft in Düsseldorf, habe viel Zeit in Düsseldorf verbracht, habe auch teilweise Karneval in Düsseldorf verbracht. Und dann weiß ich noch, dass ich, dann habe ich als Kind, habe ich so auch aber so protestiert und habe dann beim Fädelszug, der dann irgendwie durch Düsseldorf-Unterbach, da wo meine Oma gewohnt hat, da durchgezogen ist, habe ich immer ganz laut Alarv gerufen, weil Hello wäre mir nicht über die Lippen gekommen.
Sehr gut. Ja.
Also habe ich immer trotzdem so Köln represented. ja, aber es ist tatsächlich, habe ich letztens gemerkt, hat irgendjemand was über NRW und Düsseldorf geschrieben und meinen, ja, die NRWler finden Düsseldorf so toll. Und da habe ich richtig gemerkt, nein, ich finde Düsseldorf total scheiße, dass ich gemerkt habe, krass, ich habe es immer noch, dass ich Düsseldorf wirklich, obwohl ich selber Düsseldorfer Wurzeln habe. Ja,
aber die sich einbilden auf dieses Landeshauptstadt-Gedöns und so, geht's
ja,
noch?
Ja, und auch Altbier. Richtig super snobby und keine Ahnung was. Aber finde ich, aber ich finde es auch, ich finde es irgendwie interessant, weil natürlich habe ich dann, ich weiß, das ist alles eine Illusion.
Ja.
Auch meine Oma war sehr nett und mein Vater ist auch sehr cool und es fällt auch gar nicht auf, dass er in Düsseldorf aufgewachsen ist. Aber ja, es war immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Das
habt ihr aber dann wahrscheinlich im Fädel sehr geheim gehalten, dass der Herbie aus Düsseldorf.
Ja, genau. Irgendwann, ich glaube auch, mein Papa hat irgendwann mal auch, fand er das irgendwann mal, ich glaube, es ging darum, es kann, also ich hoffe, das gebe ich jetzt richtig wieder, aber der Express hat in Nippes gab es zwei Cafés, die waren direkt nebeneinander. Das eine hat mein Vater gehört, das andere hat jemand anderen gehört. Gernot hieß der, weil das Café hieß Gernot. Und dann wurde
das Café hieß auch Gernot.
Ja, okay, genau. Ja. Und dann wurde irgendwie über das Gernots geschrieben und dass das ja so ein Urkölner ist und so weiter. Und das wurde irgendwie so, ja, das richtig kölnische, was weiß ich was. Und das hat meinen Vater so geärgert, weil er meinte, boah, ich bin seit 30 Jahren bin ich in Köln. Und es wird jetzt, und irgendwie hat es ihn dann so mega geärgert, das weiß ich noch, dass er so, dass er dachte so, das ist, dass ihm das irgendwie nicht, dass er da nicht als Urkölner gilt, weil ja. Das ja,
einmal Düsseldorfer, immer Düsseldorfer.
Ja, das ist richtig krass, wo man einfach merkt, so auf lokaler Ebene kommen nämlich diese ganzen patriotistischen Sachen wieder raus und es ist dann irgendwie okay. Ich finde es auch wirklich auf lokaler Ebene nicht so schlimm, aber es ist
ja auch ein Gag, muss man ehrlicherweise gestehen. Also dieser Düsseldorf-Köln-Ding ist ja mittlerweile.
Wahrscheinlich, weil es eben nicht so richtig aufrecht zu erhalten ist. Weil
wird ja noch so gefühlt. Naja, war die Schlacht bei Wochingen ja angeblich. als die Düsseldorfer auf der Seite des Klerus gegen die Kölner Bauern gekämpft haben.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass tatsächlich auch mal Karneval ausgefallen ist wegen diesem ganzen Düsseldorf-Köln-Beef oder irgendwas. Nicht wahrscheinlich Karneval, ist wahrscheinlich noch nie im Leben ausgefallen.
Zweimal ausgefallen. Dieses Jahr und als Golfkrieg, glaube ich, da ist er, glaube ich, auch mal ausgefallen.
Ah ja?
Ich glaube ja.
Kann
oder
sein.
Oder war es Wetter, weiß ich nicht, aber eins von beiden. Aber es war irgendwie zur
Golfkrieg
gleichen Zeit.
Oder Wetter, you don't know.
Jetzt weiß ich nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, ich meine, es wäre gegen Golfkrieg damals gewesen, dass er ausgefallen ist.
Ich weiß das zum Beispiel nicht. Naja, egal, auf jeden Fall. Ja, danke, dass du fragst, das ist eine sehr schwierige Das sehr schwieriger Punkt, Wunderpunkt in meiner Identität.
Tut mir leid, dass ich das hier so offen gelegt habe.
Nee, ist gut. Ich spreche gerne darüber. Ich glaube, ich kann damit auch anderen helfen, ja, die das gleich durchmachen.
Wir können mal einfach einen größeren Debattenraum über Düsseldorf aufmachen.
Ja, ja, ich glaube, wir müssen heilen, was das angeht. Das
stimmt. Alice, vielen, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast heute und hier gewesen bist. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch.
Danke, ich auch.
Wie gesagt, es gibt noch so viele Punkte, die ich mit dir gerne besprechen würde, deswegen musst du wirklich wiederkommen.
Ich komme total gerne wieder, es war sehr schön. Ich fand das Gespräch auch wirklich sehr anregend, sehr schön. Danke dir.
Das machen wir. Also vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute bis dahin. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung und bis dahin macht's gut. Achso, eins habe ich noch vergessen. Wenzel hat uns heute hier produziert. Dafür vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.